Ich habe dich gar nicht gefragt, ob du ready bist.
Ich bin immer bereit.
Bist du bereit?
Wie der Hulk. Wie der Hulk, das ist mein Geheimnis. Ich bin immer bereit.
Okay, das heißt, du wirst gleich grün und groß und verhaust mich.
Das kommt drauf an, was du noch so erzählst.
Gut, bevor das passiert, zum heutigen Thema. Julia, du und ich sprechen heute über Online-Beratung.
Genau.
Und ich werfe dir mal kurz so mein Verständnis von Online-Beratung zu. Mhm. Und dann kannst du mir gerne mal sagen, wie du es siehst und warum das überhaupt wichtig ist, auch gekonnt online zu beraten. Meine Idee von Online-Beratung ist, im Grunde genommen über den Laptop oder den PC, Webcam und Mikrofon machst du genau das, was du in der Präsenz auch machst, mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen. Also du hast mehr Möglichkeiten, aber auch wiederum weniger Möglichkeiten, je nachdem, was du betrachtest. Wie würdest du es sehen? Was ist für dich Online-Beratung?
Ja, ich kann direkt mal mit der klassischen Antwort einsteigen, die wir als Systemiker so gerne geben. Es kommt darauf an und ja und nein.
So haben wir das auch geklärt. Und nächste Frage.
Genau, also erstmal geht es ja darum, dass wir uns quasi im Internet, im World Wide Web bewegen und nicht in Präsenz sind, also uns in Präsenz gegenüber sitzen. Das ist so der größte Unterschied. Das heißt auch, dass der ganze große Bereich von Online-Beratung oder Online-Coaching auch umfassen kann, dass man beispielsweise textbasiert miteinander agiert, dass man chattet. Dazu gibt's ja auch ganz eigene Bereiche. Dazu haben wir übrigens auch eine kleine Weiterbildung bei der hervorragenden Emily Engelhardt. Aber auf was wir uns heute fokussieren werden, ist tatsächlich das, was du angesprochen hast, nämlich die Frage, hey, wenn ich nicht mit einem Coachee oder Klienten in einem Raum zusammensitze, sondern wir auseinandersitzen, also sprich über ein anderes Medium, meistens Computer, Laptop, miteinander interagieren, wie sieht das so aus, was darf man berücksichtigen?
Ja, also warum ist es überhaupt wichtig, dass man Online-Beratung macht? Also ich meine, man könnte ja immer in Präsenz gehen. Ich meine, das hat eine Menge Vorteile, man sieht die Person, man kann anders Bindungen aufbauen oder Beziehungen aufbauen, pardon. Warum würde man sich freiwillig vor einen Laptop setzen und ich klammer mal Corona aus?
Mhm. Ja, sicherlich hat Corona dem Ganzen aber ein bisschen einen Vorschub geleistet. Also das Prinzip, dass wir über das Internet miteinander interagieren, das gibt es ja schon länger. Es gibt ja auch schon Unternehmen, die schon sehr, sehr, sehr lange damit auch arbeiten, dass sie Teams haben, die nicht an einem Ort zusammensitzen, sondern eben weltweit verstreut sind. Und das Prinzip in der Teamarbeit funktioniert natürlich auch für Coaching oder Beratung oder auch Organisationsentwicklung. Also heißt, wenn ich KlientInnen habe, die eben irgendwo auf der Welt verstreut sind, beispielsweise, kann es für mich lohnenswert sein. Wenn es gute Gründe gibt, aus denen eine Person immobil ist. Ne? Und nicht zuletzt ist es auch für mich als CoachIn möglicherweise ein Vorteil, denn ich kann von zu Hause arbeiten. Also ich muss keine Räumlichkeiten anmieten, sondern kann von zu Hause aus auch meine Tätigkeit ausüben, spare mir die Anfahrtszeit und so weiter. Ich glaube, wir gehen nachher noch ein klein bisschen tiefer mit den Vorteilen und Unterschieden darauf ein. Aber im Endeffekt geht es mir gar nicht so sehr darum zu sagen, es ist besser oder schlechter, sondern es ist einfach eine andere Zugangsform, das Ganze durchzuführen. Und bietet aber auch, genauso wie wir das ja auch mit der virtuellen Lehre machen, andere Zugänge, als das, wie wir es uns in Präsenz so vorstellen und so durchführen. Das ist einfach eine andere Möglichkeit, das zu tun. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch relevant. Das ist etwas, was aber auch Stück für Stück mehr den Markt erobert. Also die Anzahl von Online-Coachings oder Online-Beratungen hat signifikant zugenommen. Und es ist ein Trend, der auch nicht rückläufig ist seit Corona. Also das ist sehr hochgegangen zu der Pandemiezeit, das ist klar. Aber es ist seitdem auch nicht weniger geworden. Das heißt, gerade für Menschen, die, wenn wir jetzt mal aus dem Coaching- und Organisationsentwicklungsbereich draufschauen, die auch sehr wenig Zeit haben, die sehr viel unterwegs sind. Für solche Leute ist es als Coachee natürlich ein bisschen einfacher, das Ganze auch virtuell durchführen zu können.
Und du hast es ja angesprochen, durch Corona gab es noch so einen kleinen Boost, ne? So da nochmal so ein Befeuern des Ganzen. Es wird ja als Option jetzt gesehen und gerne wahrgenommen, wenn man in der Geschäftswelt beispielsweise viel unterwegs sein muss, was in höheren Positionen durchaus der Fall ist, mit mehreren Standorten und so weiter. Da kommt es mal ganz schnell, dass angefragt wird, ich bin jetzt irgendwie in München, ich bin in Wien, Zürich, ich schaffe das nicht, können wir das online machen? Mhm. Und dann zu wissen, wie man da auch geschickt umgehen kann, das wollen wir heute, ja, also ich denke in der Gänze, wenn wir das jetzt nicht aushöhlen können, das Thema, aber wir wollen uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, was da wichtig ist dabei, wenn man Gespräche online durchführt, was vor allem gebraucht wird an Utensilien, Material, Werkzeugen und worauf man konkret dann eben auch achten muss. Du hast es vorhin schon angeteasert, ein paar Vorteile genannt. Aber fangen wir vielleicht damit an, was sind denn die Vorteile in Bezug vielleicht auch zu den Präsenzgesprächen, die du führen kannst?
Ich würde vorher ganz kurz noch eine Minischleife drehen zu der Frage, für wen ist dieser Podcast denn heute eigentlich am besten geeignet? Also wir gucken heute primär darauf, wenn du denkst, hey, ich habe das bisher noch nicht gemacht und ich würde gern damit anfangen. Aber ich weiß vielleicht nicht genau wie oder traue mich noch nicht so richtig. Was darf ich denn alles berücksichtigen? Also, wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, an diesem Punkt stehst, dass du dich das fragst, dann ist dieser Podcast hier genau das Richtige. Denn wie du auch gerade schon gesagt hast, das Thema ist mega groß. Da können wir sehr, sehr viel drüber erzählen. Und das hat ja auch Anteil an unseren Weiterbildungen. Deswegen heute ein kleiner Einstieg, ein kleiner Überblick über das Thema. Ja, aber ihr könnt natürlich auch gerne Fragen zusenden und dann können wir nochmal vertieft darauf eingehen. Die Vorteile. Die wir haben. Ich habe es eben schon angeteasert. Ich kann es prinzipiell von jedem Ort aus machen. Klammer auf, natürlich gibt's, wie ihr weitersehen werdet, noch ein paar kleine Einschränkungen, Klammer zu. Aber vom Prinzip her brauche ich einen weniger spezifischen Platz, als das für ein Coaching in Präsenz üblich wäre, wo man sagen kann, hey, du brauchst einen ganz bestimmten Raum, der soll hübsch aussehen, der muss gut erreichbar sein und so weiter und so fort. Und hier ist es erstmal nur, du brauchst für dich als Einzelperson einen guten Raum. Das heißt, möglicherweise fallen dir Mietkosten, die du hättest, weg. Du bist sehr, sehr flexibel, also du hast keine Anfahrtszeiten zu dem Raum, genauso wie der oder die Coachee, und kannst möglicherweise auch mal sehr kurzfristig darauf reagieren. Und der dritte Punkt, dein Kundenkreis potenziell, der erweitert sich natürlich auch, weil du prinzipiell Coachees oder KlientInnen aus der ganzen Welt beraten und begleiten kannst. So, das sind schon mal ein paar von den Vorteilen. Bei den anderen Dingen bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich sagen würde, das sind per se Vorteile alleine oder Nachteile, sondern das kommt schlichtweg darauf an. Ein bisschen, wie man es macht und wie es sich für einen anfühlt. Das ist so ein bisschen auch wie in der Weblehre oder wie in der Präsenzlehre, ist es einfach ein bisschen anders. Genau.
Ich finde den Aspekt der räumlichen Unabhängigkeit, dass man von wo auch immer man gerade ist, Coachings oder Beratung durchführen kann, sehr, sehr spannend, weil zum einen eine Verbindungsmöglichkeit über eine größere Distanz bietet, zum anderen aber auch eben eine Distanzierung tatsächlich. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die in Präsenz Beratungsgespräche durchführt und auch online. Und sie hat jemanden, einen Klienten, der international unterwegs ist. Und das Spannende ist, dass sie berichtet hat, dass in einigen Augenblicken des Gesprächs sie nicht die Nähe aufbauen konnte, die sie normalerweise in Präsenz durchführen konnte oder es ihr leicht fiel, Beziehungen und Nähe aufzubauen. Mhm. Also da braucht es anscheinend auch, obwohl man von überall dabei sein kann, nochmal ein zusätzliches Extra an Beziehungsarbeit oder Näheschaffung, weil man tatsächlich keinen Menschen vor sich hat, sondern einen Monitor. Mhm. Das wollte ich nochmal ergänzen. Vielleicht hast du ein, zwei Gedanken auch dazu. Mhm. Ansonsten würde ich tatsächlich auch inhaltlich, das ist so mein kleiner Übergang, starten wollen, wo es da die Unterschiede gibt in, wie muss ich denn beraten? Mhm. Frage an der Stelle. Was ist deine Einschätzung, welche Unterschiede es gibt zum Präsenztraining? Training, sage ich, Gesprächen.
Also zum einen fehlt uns der übliche Raum. Also damit meine ich, dass wir, wie du gerade schon gesagt hast, erstmal über einen Bildschirm, eine Kamera miteinander kommunizieren und daher den Raum, der uns zur Verfügung steht, ein bisschen anders nutzen als in Präsenz. Also wenn wir beispielsweise eine Timeline legen oder wenn wir mit Stühlen arbeiten, also oder mit Anteilen vom inneren Team, da gehen wir in der virtuellen Beratung ein bisschen anders vor. Es kann sein, dass ich ein bisschen länger brauche, um dieses Gefühl von Nähe aufzubauen, wobei ich da auch schon andere Erfahrungen mitgemacht habe. Mhm. Also ich würde auch hier sagen, das können wir jetzt nicht prinzipiell so sagen, sondern ich hatte auch schon das Erlebnis, dass ich eine Klientin hatte, für die es ein riesengroßer Vorteil war, dass sie in ihren eigenen vier Wänden sein konnte und sie somit ihren Schutzraum nicht verlassen musste, sondern sich da sehr sicher gefühlt hat. Und ich somit den Eindruck hatte, dass es für sie wesentlich leichter war, sich zu öffnen und auch mir zu öffnen, weil sie sich schon in einer sicheren Umgebung befand. Und das für sie, als ich sie dann auch mal in Präsenz gesehen habe, für sie aufgrund der aufgrund des Sozialraumes, der dort war, ihr ein bisschen schwerer fiel. Von daher würde ich hier auch sagen, gibt es nicht das ausschließliche Entweder-Oder. Also es kann auch sein, dass es tatsächlich leichter ist, den Raum zu finden. Nach meinem Gefühl ist es so, dass ich genauso tief einsteige, also mir den Raum vorher auch so ausrichte, dass ich genauso tief einsteige, als wenn die Person mir in Präsenz gegenüber sitzt. Also es fühlt sich zwar etwas anders an, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich weniger Nähe aufbauen könnte.
Vor allem, wenn man die Kamera auch ausmachen kann. Also man sieht sich ja über eine Webcam oder eine Kamera oder das Handy, je nachdem, was man anschließen möchte. Aber man hat auf jeden Fall etwas, was man auf Knopfdruck ausmachen kann und dann hört man nur noch die Stimme. Das ermöglicht auch ganz andere Interventionen. Und vor allem, man fühlt sich wohler, wenn jetzt nicht gerade so ein engagierter Berater oder Beraterin, der plötzlich einen die ganze Zeit erfahren, wie er oder sie ist, beobachtet. und sorgt so für mehr Sicherheit vielleicht auch. Oder gefühlte Sicherheit. Okay, was gibt's denn noch für, ja, ich sag mal, Vorteile oder Unterschiede zu Präsenzgesprächen?
Wir können andere oder dürfen andere Methoden verwenden, würde ich sagen. Also wir dürfen, das ist glaube ich der größte Unterschied, wir dürfen mit den Methoden, die wir kennen, ein bisschen anders arbeiten. Ich habe eben schon die Timeline angesprochen.
Moment, redest du jetzt gerade über den Online-Kontext, dass man da Methoden, andere Methoden nutzen kann?
Genau, oder? Genau. Okay. Also wenn ich jetzt beispielsweise die Timeline aus der Präsenz schon kenne, darf ich sie natürlich ein bisschen anpassen für meinen virtuellen Kontext, ne? Denn in dem Fall, also ich könnte es auch so einrichten, dass ich den ganzen Raum sehen kann und einen Coachee etwas im Raum liegen lasse. Das kann auch gut funktionieren. Häufig wird aber eine Visualisierung über gemeinsame Tools dargestellt. Das mal so als Beispiel. Das heißt, viele Methoden, die man vielleicht erstmal kennengelernt hat in Präsenz oder auch umgekehrt, also Methoden, die man virtuell kennengelernt hat, darf man für die Präsenz ein bisschen anpassen, umgekehrt. Darf man jetzt ein bisschen modifizieren und am Anfang einmal darüber nachdenken. So im Prinzip funktioniert es aber auch ähnlich oder sind auch nochmal ein bisschen andere Dinge möglich.
Das bedeutet, es gibt durchaus die Möglichkeit, jede Methode, die man in Präsenz gelernt hat, auch im Online-Kontext anzuwenden. Man muss sich nur Gedanken machen, was es dafür braucht und in welcher Form das dann gezeigt werden soll. Im Beispiel Timeline-Arbeit hast du ja jetzt ein paar Mal erwähnt. Da werden ja Utensilien tatsächlich benötigt. Also vielleicht ein Seil oder sowas in der Art für die Linie und spezielle Karten. Die müssen ja irgendwie besorgt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer macht das? lädt man den Coach hier ein, den Klienten oder die Klientin dazu ein, das selber zu besorgen und man schickt denen die entsprechenden Links? Oder hat man bereits ein Reisepaket für Klienten, das man verschickt, dass die nur auspacken müssen und dann den Instruktionen folgen können. Also das wäre ja, glaube ich, eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind ja auch viele digitale Tools. Also wenn man ja online unterwegs ist, hat man die großartige Möglichkeit, jegliche Software zu nutzen, die auch online zur Verfügung steht. Zum Beispiel Visualisierungsboards, die man anfertigt, die man auch abspeichern kann. Das heißt, man muss ja keine Fotos mehr machen und anderweitig protokollieren. Man sieht es vielleicht auch schärfer und so weiter. Also man kann durchaus, wenn man sich Gedanken macht, alles, was in Präsenz ist, in den Online-Kontext übertragen. Wo würdest du sagen, kommt das an seine Grenzen? Also wo ist es wirklich, wo man sagt, vorsichtig damit im Online-Kontext? Gibt es überhaupt sowas? So ganz spontan.
Ganz spontan. Also ganz spontan fällt mir vielleicht sowas ein wie Aufstellungsarbeit, weil ich ja es hier wesentlich schwieriger ist mit also in Aufstellungsarbeit im Sinne von mit anderen Personen, also mit Repräsentanten und Repräsentantinnen zu arbeiten. Das scheitert aber halt eher daran, dass die Menschen physisch nicht dabei sind. Aber ich meine, es gibt ja auch genauso Aufstellungsarbeit, die man mit Tieren macht oder mit Figuren beispielsweise. Und da gibt es ja auch das Online-Systembrett, was ganz hervorragend Möglichkeiten zur Aufstellungsarbeit wiederum bietet. Deswegen, ich glaube eigentlich nicht. Also alle Extremsituationen, die im Online auftreten können, können in Präsenz ähnlich auftreten. Ja. Also vielleicht die einzige Geschichte ist, dass ich aber dazu kommen wir auch gleich, noch einen Abbruch von meiner Internetverbindung habe oder sowas. Also dass die Kommunikation mit meinem Coach oder mit der KlientIn unterbrochen wird und ich nicht natürlich dann erstmal nicht sofort weiß, liegt es jetzt an der Technik oder an meinem Coach. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfallen würde.
Ja, steigen wir doch mal gleich ein, denn das sind ja die Nachteile, die Online-Beratung mit sich bringt, dass eben technische Schwierigkeiten auftreten können. Passiert ja immer mal wieder, dass plötzlich, wie du sagst, die Internetverbindung weg ist bei dir oder auch beim Coachy. Vor allem, wenn man so im Hotel unterwegs ist und so weiter und so fort, könnte es durchaus vorkommen, dass plötzlich Licht aus ist. Und wie muss man sich da vorbereiten? Wie kann man dem vorbeugen? Was kann man tun? Und wie gestaltet man überhaupt seinen Online-Präsenzraum? Das macht keinen Sinn. Online-Gesprächsraum wollte ich eigentlich sagen.
Genau. Also da treten wir vielleicht nochmal so insgesamt einen Schritt zurück zu der grundsätzlichen Frage, was brauche ich denn eigentlich überhaupt, um das durchzuführen? Für mich ist immer ganz hilfreich, dass ich mir quasi gedanklich einen Vergleich ziehe und sage, im Prinzip brauche ich die gleichen Dinge wie für einen Präsenzraum, nur ein bisschen anders. Also, denn
das andere interessiert
das
mich.
Das andere, genau. Denn wenn ich in einen Online-Prozess hineingehe, schaffe ich auch einen Raum, in dem Fall einen virtuellen Raum. Und diesen Raum können wir uns jetzt für den Verlauf des weiteren Gesprächs ein bisschen im Hinterkopf behalten und vorstellen. Noch ist der ganz leer, ne? Also es ist auch noch kein Licht an, es ist einfach nur dunkel. Also ein dunkler Raum, den wir uns vorstellen können. Und jetzt braucht es von uns, dass wir diesen Raum befüllen. Klammer auf, genauso wie wir das ja auch in einem Gespräch in Präsenz tun würden. Ja, ich meine, könnte sich natürlich auch in einer Lagerhalle treffen. Zum
mit KlientInnen. Da macht man ganz andere Geschäfte.
Man hätte viel Platz für Aufstellungsarbeit und eine sehr lange Timeline. Naja, aber da schaffen wir uns ja genauso einen Raum und wir müssen irgendwie da hinkommen und wir müssen auch wieder wegkommen und es braucht Licht und alles mögliche andere. Und genau das Gleiche brauchen wir auch in unserem virtuellen Raum, der jetzt noch ein dunkler Blob ist, wenn man so will. Und wenn ihr euch fragt, welche Voraussetzungen gibt's denn eigentlich, dann hilft es für mich immer, diesen Raum ein bisschen zu visualisieren und zu überlegen und dann an alles zu denken. Und wir geben euch jetzt auf jeden Fall auch einen kleinen Überblick, was so alles mit dazugehört oder dazu gehört.
Genau,
kann.
Wir lassen euch nicht im Dunkeln.
Wir lassen euch nicht alleine in diesem
dunklen Raum.
In diesem dunklen Raum sitzen. Nein. Genau. Licht ist vielleicht ein guter Start. Also, ich brauche natürlich eine gewisse Ausstattung. Also, ich brauche ein Hardware-Ding, also ein Laptop oder einen Computer. Also, ein Gerät, was dazu in der Lage ist, eine Internetverbindung aufzubauen und somit ein Gespräch zu führen. Wenn jetzt die Frage dazu kommt, macht es Sinn, das Ganze mit Handy oder Tablet zu tun? Sagen, jein. Ich denke, es ist wahnsinnig hilfreich, wenn man einen großen Bildschirm hat. Oder einen hinreichend großen Bildschirm, dass ich eben den Menschen, der auf der anderen Seite sitzt, auch hinreichend gut sehen kann. Und das ist jetzt auf einem kleinen Handy-Display eher ein bisschen herausfordernd. Also wenn ihr es sehr professionell und gut gestalten möchtet, dann braucht ihr auf jeden Fall einen großen Bildschirm. Das kann man im Endeffekt ja auch über Handy machen und auf den Bildschirm legen. Das funktioniert auch, aber klassischerweise wäre es ein Laptop oder ein Computer, den man benutzen würde. Mit Internet, wie du gerade schon angesprochen
und
hast.
Leistung. Also, und Leistung. Also Georg Breiner, derjenige, der das Online-Systembrett ja entworfen hat, kann man ja sagen, hat mal in einem Webinar von uns dort erwähnt, dass es wichtig ist, sich einen Rechner zuzulegen oder einen Laptop, der wirklich wortwörtlich Muckis hat, also der auch Leistung bringen kann. Also so eine Konferenz zu halten ist nicht so leistungsintensiv, aber wenn man gleichzeitig vielleicht nochmal mit einem Programm arbeiten möchte, dann sollte man dafür Sorge tragen, dass man ein PC hat, der auch genug Arbeitsspeicher hat, der das alles auch verwalten kann, was man da so macht. Und da kommt es immer sehr darauf an, was möchte man machen, mit welchem Programm möchte man arbeiten und so weiter und so fort. Aber ein, 200-Euro-Laptop könnte da eher für Schwierigkeiten sorgen, also mehr als zum Beispiel einer, der jetzt mal 1.000 kostet. Ne?
Aber und jetzt, muss ich mir jetzt einen Laptop
ja, jetzt kommt's,
Euro
jetzt kommt's,
kaufen?
Ne? Und dann sagt der Georg, ja, aber Moment, wenn ihr dann in Präsenz seid, dann investiert ihr doch auch in Equipment, also Möbel und so weiter und so fort. Und die Möbel und der Raum ist im Online-Bereich der Laptop, der virtuelle Raum. Und der sollte auch funktionieren. Ich meine, niemand von uns lädt jemanden ein und da sind Löcher in der Decke, da kommt noch Wasser durch vom Regen oder es sieht irgendwie schäbig aus, die Dielen brechen auf oder sonst irgendwas. Also es muss ja eine gewisse Mindestvoraussetzung geben, die man im Digitalen mitbringt. Und du merkst auch, ich bin ein kleiner Freund der Technik, aber ich bin auch ein Freund der Technik, die sich noch im Rahmen hält.
Ja.
Deswegen würde ich da an der Stelle auch gleich mal nochmal ein bisschen relativieren, was so Kosten anbelangt. Denn viele wissen nicht, wie viel man tatsächlich schon sparen kann, indem man die Sachen nutzt, die man hat und trotzdem eine gleiche Qualität bekommt, wenn nicht sogar eine bessere. Also viele denken ja am Anfang, ich brauche eine Webcam. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine Webcam, damit man mich sieht. Viele wissen nicht, dass sie auch ihr Handy dafür nutzen können. Also viele Handys, vor allem auch die neueren, haben ja enorm gute Kameras.
Mhm.
Und die hat man schon in der Tasche.
Mhm.
Und dann gibt es ja entsprechende Apps, die einem helfen, die Kamera als Webcam zu nutzen. Und da muss man kein Geld ausgeben, da muss man keine 100 Euro extra nochmal ausgeben und hat eine viel bessere Videoqualität, als viele Webcams tatsächlich auch haben. Also da würde ich nochmal relativieren, ja, es lohnt sich in manchen Bereichen Geld auszugeben, aber immer vorsichtig, wo macht es tatsächlich Sinn? Für diejenigen, die gerne mal das Beste vom Besten haben wollen, die können sich ja da austoben. Aber so habe ich dich auch verstanden, es braucht ein Mindestmaß an Funktionstüchtigkeit.
Genau.
Richtig?
Genau. Und das, ich glaube, man kriegt hier eher ein besseres Gefühl, natürlich die Frage aufkommen, ja, aber wie viel Arbeitsspeicher brauche ich denn? Und da möglicherweise, woher weiß ich denn, wie viel Arbeitsspeicher mein Laptop hat oder sowas in der Art. Hilfreich ist es vor allen Dingen auszuprobieren. Also das ist, glaube ich, die wichtigste Regel, wenn ich über Online-Beratung oder Online-Coaching spreche. Probiert es vorher, also macht Testläufe, macht kleine Testläufe und probiert aus, wie sieht denn eigentlich das Bild aus und hat mein Rechner damit Probleme oder kriegt er das ganz gut hin, bevor er jetzt auch sagt, ich brauche auf jeden Fall einen neuen Rechner. Vielleicht auch nicht, vielleicht schon. Wie sieht es aus? Funktioniert es, wenn ich jetzt noch beispielsweise das Online-Systembrett nebenbei laufen habe oder merke ich, da kommen wir in Performance-Probleme rein etc. Und eine andere Rolle kann ja auch alleine noch die Internetverbindung spielen. Also je nachdem, wenn ihr das beispielsweise von zu Hause aus macht, kann es sein, dass Freitagabend um 18 Uhr sehr, sehr viele Menschen zu Hause sind. Die eine Hälfte streamt, die andere Hälfte spielt irgendwas und somit sehr viel belegt ist. Das kommt ja immer mal vor. Also da die Frage zu schauen, hey, wie sieht's denn eigentlich mit meiner Internetverbindung aus? Passt das von zu Hause aus? Ist die stabil genug oder ist das eher was, wenn ich Glück habe, hält sie eine Stunde durch oder etwas in der Art? Also ausprobieren in dem Hintergrund ist sehr, sehr hilfreich. So. Jetzt haben wir zum einen den Rechner in unserem Raum quasi, der öffnet uns, also das können wir uns wie eine Tür vorstellen, öffnet uns die Tür zu unserem virtuellen Raum.
Darf ich da eine kurze Ergänzung machen zum Thema Internet? Es ist auch durchaus sinnvoll, falls die Möglichkeit besteht, nicht über WLAN ins Internet zu gehen, sondern über Kabel LAN. Denn oftmals entstehen ja auch Interferenzen, kann man sagen, nicht also durch die ganzen technischen Geräte, die man vielleicht hatte, wobei das eigentlich schon sehr sicher ist. Aber mal angenommen, man geht jetzt mal ein paar Schritte weiter oder der Raum ist sehr weit vom Router entfernt, dann könnte es sein, dass es ab und zu mal zu Abbrüchen kommt, wo man jetzt potenziell eine gute Leitung hat. Deswegen sorgt immer dafür, oder wie du auch gesagt hast, testet es auch gerne aus, wie ist es denn zu verschiedenen Zeiten auch am Tag an diesem Ort mit der Internetverbindung? Und zum Thema Laptop und wie finde ich das raus? Also es gibt, man kann ja ganz einfach, kann man auch googeln, herausfinden, welche Leistung man hat, also welche Eigenschaften ein Laptop mitbringt. Die meisten sind für Zoom oder Teams oder welche Programme es da auch gibt, gerüstet. Die Erfahrung haben ja auch viele jetzt mittlerweile gemacht, über Corona hinweg bis heute, dass sie da irgendwie durchkommen. Was vielleicht noch interessant sein könnte, bevor wir vielleicht nochmal zu den Räumlichkeiten gehen und nochmal bei den Geräten bleiben, Thema Mikrofon. Vielleicht ist es auch das, was das ich gerade überlegt habe. Aber ich will das nochmal deutlich machen. Also in der Produktion, wir machen ja hier auch so eine Art Produktion. Ne? Was heißt eine Art? Wir produzieren ja tatsächlich was. Und man sagt ja auch immer, Audio geht vor Video. Denn ein schlechtes Video kann man sich noch irgendwie angucken, aber schlechtes Audio kann man sich weniger gut anhören. Deswegen, welches Mikrofon sollte ich mir denn zulegen oder wie sollte ich überhaupt zu hören sein?
Ja, ich komme wieder zu meiner Metapher zurück, weil ich habe ja noch nicht mal die Tür aufgemacht, ich war noch gar nicht drin.
Aber wir sind noch voll im Raum.
Wir sind noch voll im Raum, genau. Wir haben jetzt erstmal überhaupt die Möglichkeit.
Also den WLAN-Router haben wir angeschlossen.
Genau, wir haben einen Schlüssel und haben damit jetzt quasi den Raum aufgemacht und jetzt kommt zu all dem, okay.
Okay, wunderbar. Tut mir leid, dann war ich zu schnell.
Kein Problem. Genau, aber ich setze direkt wieder bei dir an. Also einer der Zugangskanäle ist eben der Ton. Und dazu haben wir ja im Bereich Mikro mehrere Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit, ein Headset vom Telefon zu haben. Es gibt die Möglichkeit, das hat vielleicht jemand, der auch ab und zu Computer spielt, ein Headset, so Mickey Mäuse, wie wir sie auch gerade aufhaben, und mit einem Mikrofon kombiniert zu haben. Es gibt die Möglichkeit, was wir auch gerade haben, ein Tischmikro zu haben,
externes
vor uns
Mikrofon,
ein externes genau. Mikrofon, genau. Ja. Und so weiter und so fort. So. Und da darfst du auch gleich wieder mit deiner Expertise reingrätschen. Die Empfehlung ist, nehmt irgendein extra Mikro her. Also das erstmal so als Baseline. Denn der Unterschied von der Tonqualität her, in der Frage nehme ich jetzt ein Mikrofon, was beispielsweise in meinem Laptop integriert ist, in die meisten Laptops.
Oh Gott, bitte nicht. Das ist ja furchtbar.
Genau. Ja. Und hin zu dem Unterschied eben von wirklich einem Headset, einem Gaming-Headset mit Mikrofon zum Beispiel oder auch einem Standmikrofon ist wirklich schon signifikant. So, ich werfe den Kompetenzball wieder zu dir. Jetzt
Ja, jetzt denken ja auch viele, oh Gott, ein extra Mikrofon, vielleicht sehen sie auch diese Aufnahme, wir nehmen es ja auch mit Kameras jetzt gerade auf und dann sehen sie hier so ein schönes, ich drop jetzt einfach mal ein paar Namen, ohne da jetzt wirklich Werbung zu machen, wobei ich dadurch auch schon mal Werbung mache, aber wir haben ja hier Shure-Mikrofone, das sind ja so die extra Klasse für Podcasts, viel zu teuer für die meisten Menschen, das braucht man ja jetzt nicht. Es geht viel, viel günstiger und da möchte ich tatsächlich was empfehlen, weil ich persönlich auch mega viel online gecoacht habe und da immer mal wieder optimiert habe an Klang, an Licht, an Visuellem. Und was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass man mit den Mikrofonen von Blue, na, also gibt es Blue Snowball, das habe ich lange Zeit genutzt, oder Blue Yeti, das ist ein bisschen teurer. Und teurer bedeutet, bewegt sich so in dem 120-Euro-Bereich und Snowball, glaube ich, irgendwas mit 40, 50. Kann man ganz leicht googeln, falls ich jetzt hier irgendwas Falsches gesagt habe. Aber das sind gute Mikrofone, vor allem auch für den Start. Also es braucht nicht so dieses ultra-professionelle. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, nimmt nicht die Headsets, nimmt die Headsets fürs Audio, ne, ganz wichtig, nicht, dass es eine Rückkopplung gibt, fürs Audio, aber holt euch ein extra Mikrofon. Es ist ein ganz anderes Erlebnis, mit hochwertigen Mikrofon zu arbeiten für den Klienten oder die Klientin.
Ja. Ja. Voll. Ich hab beispielsweise eine Lösung, wo ich ein Headset mit einem externen Mikro zum dran klipsen habe. Also was auch nochmal die Kombination bringt, es muss nicht zwangsläufig das Standmikro sein, aber nehmt euch ein externes mit dazu. Das ist auf jeden Fall die Empfehlung.
Genau, und für die Faulen immer ein USB-Mikrofon. Also da muss man nicht noch irgendwelche Zusatzmaterialien holen und so weiter. Also natürlich die Leute, die sich top ausrüsten wollen, die werden da auch entsprechende höherwertige Sachen finden und auch wahrscheinlich kaufen. Aber wir wollen ja wirklich mal gucken, wie kann man ganz einfach mit sehr, sehr guter Qualität starten, damit man eben nicht das Erleben bekommt. Ich meine, jeder von uns war mal in einer Sitzung drin, da hat man gerade zugehört und jemand hatte wirklich irgendwie ein komisches Mikrofon oder überhaupt kein Laptop-Mikrofon an und es fiel einem so schwer dazu zu hören, weil das Gehalt hat, man hat es nicht richtig verstanden, dann waren die Töne irgendwie komisch, dann saß die Person vielleicht nochmal vorm Fenster, man hat sie auch gar nicht gesehen und so weiter und so fort. Und dann fragt man sich, wenn ich jetzt Klient wäre, würde ich mich da wohlfühlen? Ich glaube eher weniger. Deswegen lohnt es sich da auch wirklich tatsächlich auf Qualität zu achten und sich die entsprechenden Gerätschaften zu holen. So viel zum Mikro. Würdest du meine Hypothese denn unterschreiben oder meine sehr starke Aussage, dass man Kopfhörer braucht?
Ich persönlich empfinde es als hilfreich.
Ja, das ist okay, wenn man keine hat, so willst du damit sagen.
ich würde auch eher dazu raten, Kopfhörer zu benutzen. Ich habe so wahrgenommen, dass ich größere Nähe aufbauen konnte über die Kopfhörer, weil ich unmittelbar zuhören kann. Nichtsdestotrotz geht es im Notfall auch ohne. Ja, sollte aber im umgekehrten Fall auch klar sein, dass ihr euch in einem Bereich, also den Raum habt, der auch abgeschlossen ist. Also der.
Was heißt denn abgeschlossen?
Naja, also abgeschlossen heißt
schließt
genau,
du dich da ein mit dem Schlüssel, mit dem es aufgemacht
hast? Vielleicht. genau, zum einen klanglich, aber ich meine damit auch, dass ich, auch wenn ich von zu Hause aus beispielsweise jetzt agiere und arbeite, möchte ich ja trotzdem nicht, dass andere Menschen sich in der Umgebung aufhalten. Also ich möchte da nicht, dass irgendwie Partner, Kinder, möchte ich nicht, dass da sonst noch jemand etwas wiederum von dem Gespräch mitbekommt, weil ich natürlich als Coach dafür verantwortlich bin, dass dass alles, was gesprochen wird, auch in diesem Raum, in dem Fall virtuellen Raum, drin bleibt. Aber wenn das Audio raus aus den Lautsprecher nach draußen trifft, darf ich euch hier sicherstellen, das darf niemand anderes hören außer mir.
Genau. Außerdem, das Spannende ist, wenn man an Online-Beratung denkt, dann denkt man gerne mal an sein Arbeitszimmer oder die schöne Möglichkeit, aus dem Schlafzimmer ins Büro zu gehen, 5 Meter weiter und da die Beratungsgespräche zu machen. Und du hast es angesprochen, nicht nur klanglich störungsfrei oder klanglich abgeschottet, sondern auch vielleicht räumlich, so dass nicht jemand einfach mal so rein stolziert. Also das muss ja irgendwie auch kommuniziert werden, falls man nicht alleine zu Hause ist. Zu Stoßzeiten, wo vielleicht auch nochmal der Partner oder die Partnerin nach Hause kommt, ne? Also die weiß vielleicht nicht, dass man gerade in einem Beratungsgespräch ist und plötzlich geht irgendwie eine Tür auf und dann hört man irgendwie so einen Lärm und dann wird nochmal gerufen, na, bist du da? Schatz, bist du da? Ich bin ja jetzt auch da, ja. Also sowas vorzubereiten und sich da ein bisschen auch abzuschotten, klanglich, räumlich und so weiter.
Genau, von daher ist der Vergleich mit, ich schließe mich ein, ich schließe mich zwar nicht wirklich ein, aber ich mache tatsächlich alle Türen zu und es sollte klar und deutlich sein, dass man in dem Rahmen nicht gestört wird. Genau, so jetzt haben wir schon die Tür aufgeschlossen, wir können was hören, jetzt können wir auch noch was sehen. Kommen wir mal zum Thema Licht und Kamera. Du hast eben schon gesagt, du hast es als eher störend empfunden, wenn man nichts sieht. Und das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal irgendwann irgendwie mitbekommen im Laufe der letzten Jahre bei irgendeinem Meeting, was virtuell stattgefunden hat, von hinten beleuchtet. Man sieht nur einen Schattenumriss oder ähnliches.
Das ist so angenehm, das kann man verstehen. Man ist ja so in seiner Welt drin. Man ist ja nicht tatsächlich mit einem Menschen in einem Raum und man ist bei sich. Und es ist natürlich sehr angenehm, wenn man von hinten nochmal so Licht hat, dann sieht man auch die Tastatur besser. Man sieht vielleicht, ich frage mich ja auch, ob das tatsächlich deswegen gemacht wird, vielleicht auch das ein oder andere besser auf dem Monitor, wenn es jetzt nicht gerade blendet, ja. Also man setzt sich gerne mal von Fenster, was ein absolutes No-Go ist, weil man sieht es ja in der Selbstansicht. Du bist komplett dunkel und der Hintergrund, weil die Kamera automatisch die Helligkeit reguliert meistens, der Hintergrund wird sehr schön aus. Also die Bäume, du siehst alles, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Nur nicht die Person. Und da ist ein ganz einfacher Tipp, unabhängig von der Kamera oder der Webcam, gerne andersrum, genau andersrum. Oder falls die Sonne blendet, seitig ist auch noch okay. Aber bitte nicht mit dem Rücken zum Fenster. Das machen so viele. Und ich frage mich immer, warum? Das ist so eine Kleinigkeit. Und wenn die Sitzmöglichkeit eben nicht da ist, das kann ja auch manchmal zu Hause so sein, das war in Corona ja so, man musste improvisieren und dann hat man geguckt, okay, ich meine die Küche und so und dann konnte man sich nicht anders setzen. Okay, aber wenn man das professionell machen möchte, wenn man wirklich Geld, nicht gerade wenig in unserem Berufsbereich erhalten möchte, dann sollte man sich auch überlegen, ob man nicht doch vielleicht die Sitzmöglichkeit umstellt, sodass man auch gut zu sehen ist mit dem natürlichen Licht. Aber manchmal ist es ja auch, manchmal ziehen ja dunkle Wolken auf. Was übrigens das beste Licht ist, wenn wenn Wolken da sind. kleiner Tipp. Aber manchmal könnte es ja vielleicht dunkel werden, weil es schon abends ist. In der Winterzeit beispielsweise sehr früh, 17 Uhr, zack, ist schon alles dunkel. Da braucht man externes Licht. Mhm. Und was würdest du sagen? Was wäre da so ein gutes Licht? Worauf sollte man da achten?
Ja, also meine fette Empfehlung ist, kauft euch wirklich eine kleine und die gibt's auch schon sehr günstig. Kauft euch noch eine zusätzliche externe Lichtquelle, am besten in gerne auch LED und mit unterschiedlichen Helligkeits- und Wärmeeinstellungen und platziert die euch gegenüber, also quasi hinter der Kamera, hinter dem, was euch aufnimmt. Und so könnt ihr wirklich nochmal individuell nachjustieren und seid aber insgesamt gut ausgeleuchtet. Disclaimer, das kann man natürlich, wie du gerade gesagt hast, auch noch unterschiedlich groß aufbauen. Also eine ist das Mindeste, von zwei Seiten ist nochmal schöner und noch viel mehr ist möglich. Aber es sollte mindestens eine kleine Lichtquelle sein, die ihr noch habt.
Jetzt kenne ich einige, die sich so ein Ringlicht holen beispielsweise oder einfach mal so ein kleineres Licht, LED-Licht holen, was man sich nochmal so irgendwie so auf den Monitor klappen kann. Und das ist natürlich auch sehr hell, ne? Das kann man auch einstellen. Aber nichtsdestotrotz, man kann dann vielleicht nicht mehr so gut in die Kamera gucken oder auf den Monitor gucken, weil es so grell scheint. Da habe ich zwei Empfehlungen. Du hast es angesprochen mit zwei Lichtquellen. Mhm. Manchmal reicht auch dann nochmal eine. Ne? Holt euch da gerne mal eine Lampe mit sogenannter Softbox. Mhm. Die Softbox imitiert das, was ich gerade eben angesprochen habe, wenn es bewölkt ist. Es gibt ein sehr weiches Licht. Also man bekommt ein sehr weiches Licht. Es blendet nicht. Und man hat ja auch nicht so diese strahlenden Gesichter. also dass da plötzlich irgendwie so ein heller Punkt auf dem Gesicht ist oder ein Teil sehr stark beleuchtet ist und andere ja weniger. Und natürlich für die absoluten Profis, gibt's auch für wenig Geld tatsächlich, so habe ich das auch gemacht am Anfang. Ich meine, da hat man halt einfach noch kein Geld oder macht nicht so viel Geld, da will man sparsam sein. Ich habe mir einfach mal so zwei Stehleuchten geholt, Softbox. Gibt's für 80, 100 Euro diese zwei Lampen. Und die funktionieren sehr gut. Natürlich, deswegen ist es ja auch so günstig, die Stative, da muss man darauf achten, dass sie gut befestigt sind. Das sind ja jetzt nicht so die ultrastabilsten, aber wenn man das hat, also ich weiß gar nicht, wie viele Rückmeldungen ich erhalten habe, einfach nur, weil ich gut ausgeleuchtet war, unabhängig von der Kamera. Und auch wenn man eine gute Kamera hat, aber eine blöde Beleuchtung, sage ich jetzt mal, sieht man trotzdem nicht so gut aus im World Wide Web, wenn man unterwegs ist, da in Zoom. Also Licht ist nicht zu unterschätzen und vor allem auch nicht zu unterschätzen, wenn es um das eigene Wohlfühlen geht. Ne? Also Stichwort Blenden.
Mhm. Ganz genau. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, 80 bis 100 Euro, es gibt die auch schon ein gutes Stück günstiger, also gerade wenn man am Anfang ein bisschen ausprobieren
will. Ja, ich habe jetzt von diesen Stehleuchten auch gesprochen, nicht von dem, was du da mit einer leuchtet, das wäre auch, ja, aber ja.
Genau, also da reden wir ja schon einmal übers Licht und können natürlich auch im Raum im Hintergrund eine weitere Lichtquelle aufstellen, etc.
Aber kein Raumlicht, ne? Also du würdest schon sagen, nicht einfach nur irgendwie so die Stehlampe, die Tischlampe anmachen und das reicht dann schon aus, sondern irgendwie so ein Konstrukt, so ein Mini-Studio, was man sich da vielleicht auch aufbaut.
Ja, auch hier hilft wieder, das ist gerade für den Einstieg noch wichtiger als in der Präsenz quasi, testet es aus. Also geht mit irgendjemandem, Freunden, wie auch immer, mal in einen Testcall rein und guckt euch an oder lasst euch ein Feedback darüber geben, wie ihr zu hören seid oder nehmt es mal auf und schaut euch selber dabei an, wie ihr zu hören seid, wie ihr zu sehen seid und spielt auch mal ein bisschen mit den Veränderungen und auch ein bisschen ein Gefühl habt von, hey, ich fühle mich in dem Raum wohl. Das gilt ja genauso wie in Präsenz. Da würde man ja auch die Möbel vielleicht ein bisschen verrücken, gucken, wie stelle ich die Stühle hin, wie stelle ich den Tisch hin und gleiches gilt hier im Endeffekt auf. Also ausprobieren.
Ah, jetzt hast du mir noch, danke, dass du gesagt hast, stellen. Habe ich total vergessen. Also wenn man mit mehreren Lichtquellen arbeiten möchte, dann ist die Frage, wie stelle ich sie ja hin? Kleiner Tipp, so was man auch so generell in der Produktion macht von solchen Medien, ist die zwei vorderen Lampen in 45 Grad Winkel zu einem selber. Und falls es möglich ist, kann man ja auch nochmal ein bisschen die Stärke einstellen, falls man sowas hat. Falls nicht, dann nicht. Man sieht einen trotzdem gut. Wichtig ist nur, dass man es vermeidet, dass eine Seite sehr stark beleuchtet ist und die andere Seite zu schwach und dann halt sehr starke Schatten sind. Ne? Und wenn man dann einen Ticken professioneller noch unterwegs sein möchte, das ist so das Gängige, was man so gerne mal auch in Interviews, die man sieht, auch im Fernsehen, macht, ist so eine Dreipunktleuchtung. Also, dass man hinten nochmal ein Licht hat, so ungefähr so wie du es gerade hast, dass hinten so ein kleiner Schein ist auf den Schultern, weil das nochmal für Kontrast sorgt. Jetzt geeke ich ein bisschen aus. Das ist jetzt natürlich kein Must-Have. Aber wenn man jetzt mehrere Leuchten hat, ne, ganz wichtig vorne, nicht beide irgendwie zentral, sondern gönnt euch die Möglichkeit, die ihr da habt, 45 Grad Winkeln, so dass ein bisschen Schatten beleuchtet ist und ihr auch gut zu sehen seid. Ja, das wollte ich nochmal zum Thema Stellen sagen. Danke, dass du mir nochmal die Möglichkeit dazu gegeben hast. Ganz wichtig.
Genau. Okay. Ja, wir haben eben schon kurz über Kameras gesprochen. Und du hast, ich fasse nochmal kurz zusammen, damit wir es einmal rund kriegen. Und du hast gesagt, also über das Smartphone ist eine Möglichkeit, weil die oftmals schon sehr gute Kameras haben. Eine externe Webcam kann sinnvoll sein, ist in vielen Fällen auch sinnvoll. Weil, also schaut euch auch mal wechselweise die Qualität an, wenn ihr mit der Webcam eures Laptops arbeitet oder eben mit einer externen.
Ja.
Genau.
Und ich würde auch immer empfehlen, wenn man sich eine externe Webcam holt, holt euch dann auch die Full HD. Also diese Normal HD, diese 720p, als Webcam, das sieht nicht so prickelnd aus. Das haben die meisten Laptops eingebaut. Also holt euch da gerne mal noch Full HD. Ich tue mich da ein bisschen schwer, weil du kriegst mit deinem Smartphone eine bessere Qualität hin als mit den meisten Webcams, die du dir holen kannst. Ne? Außer du holst dir vielleicht sowas von Elgato beispielsweise. Jetzt werfe ich nochmal einen Namen rein. Das ist ein Unternehmen, das sich speziell für Streamings, für solche Sachen spezialisiert hat, auf solche Sachen spezialisiert hat. Aber man kann wirklich sofort anfangen. Man braucht nur eine App, die kostet vielleicht mal so 4 Euro oder sowas in der Art, hat man einmal bezahlt und dann kann man das mit dem Laptop verbinden und was eine Qualität. Ne? Licht ist ganz wichtig dann dabei, ne? Aber was für eine Qualität. Da braucht man keine 100 Euro für irgendeine Webcam auszugeben. Also man merkt schon, das ist so eine kleine Herzensangelegenheit von mir, weil dann lieber investieren in Licht oder sowas, aber nicht mehr. Aber gut, erzähl du es, bevor ich hier noch zu sehr in das Thema einsteige.
Ja, wir hatten eben schon kurz das Thema Stellen, was mich wieder zu der Frage gebracht hat, stehe oder sitze ich eigentlich?
Oh, stimmt.
Ja, also wo befinde ich mich jetzt als Coach eigentlich? Im Raum, zu der Kamera. Auch hier gibt es nicht die einzig wahre Wahrheit, wie wir aus dem Systemischen kennen. Beides kann gut funktionieren. Wichtig ist, dass ich als Coach das Gefühl haben sollte, dass ich mich wohlfühle.
Ja.
Ja, und wohlfühlen im Sinne von, dass ich aktiv an dem Coaching teilnehmen kann. Also ich darf mir ja auch überlegen, was macht das ungefähr für einen Eindruck, wenn mein Coachie mich sieht und ich fläze so auf einem Futon oder so in der Art. Oder auf einer Chaise Lounge. Fläze ich mich so ein bisschen hin. Das sendet möglicherweise nicht das Signal, was ich gerne hätte. Also ich sollte eine Sitzmöglichkeit oder Stehmöglichkeit haben, die mich eben genauso offen und zugewandt wirken lässt. Und dann hat es auch ein bisschen was mit, auch wieder hier, mit Ausprobieren zu tun. Kann ich gut den Fokus halten? Und auch bedenken, wenn ich jetzt beispielsweise ein Coaching oder eine Beratung habe, die über 1,5 Stunden geht, beispielsweise heißt das auch, dass ich über 1,5 Stunden stehen müsste, ne? Oder zwischendurch den Laptop, den Tisch hoch und runter fahre. Das kann ich alles machen. Ich muss das halt nur einmal berücksichtigen, einmal durchdenken, in welchem Rahmen ich mich da fühle.
Wie machst du das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also wann sitzt du, wann stehst du, wenn du online unterwegs bist?
Wenn ich unterrichte, stehe ich. Wenn ich coache, sitze ich.
Ah, würde ich sofort unterschreiben, geht mir genauso. Wieso? Wie kam es dazu?
Naja, beim Unterrichten ist ja noch der Unterschied von, ich bin auch im Prozess, eine Prozessbegleiterin, aber anders als beim Coaching, sondern ich habe ja zusätzlich meistens noch irgendwelche Inhalte, die ich vermitteln darf, Gruppenarbeiten, die man anleitet und so weiter. Das heißt, ich bin viel, viel mehr also auch als Dozentin in Präsenz, bin so eine klassische Laufdozentin. Also ich stehe eigentlich die ganze Zeit und ich bin immer im Raum unterwegs, um auch mit der ganzen Gruppe in Kontakt zu bleiben. Und hier ist jetzt ja der Unterschied, dass ich keine ganze Gruppe habe, sondern eben eine Person, die sich mir gegenüber findet. Und da finde ich es für mich entlastender und ruhiger und übertrage dann, glaube ich, auch nicht so viel Bewegung in das Ganze, wenn ich sitze. Ich arbeite auch viel mit meinen Händen, wenn ich erzähle. Und dann wirkt das Ganze ein bisschen ruhiger, denn wenn ich stehe, dann habe ich automatisch mehr Bewegung drin. Also ich werde auch anfangen, so ein bisschen zu schaffeln möglicherweise, mal einen Schritt zurück, mal einen Schritt nach vorne gehen, rechts, links. Also das heißt, ich schaffe ein bisschen mehr Unruhe möglicherweise auch. Deswegen finde ich es für mich persönlich angenehmer, wenn ich sitze.
Ja, das ist spannend. Ich hatte die Hypothese, ich erlaube mir selber, entspannter zu sein tatsächlich, wenn ich sitze, also dass ich mich eher zurücknehmen kann, wenn ich Trainings gegeben habe online, gerne gestanden habe, weil es automatisch auch Wirkung hat auf die Sprache, wie du Sachen kommunizierst. Und du hast es gesagt, also wenn man doziert, wenn man jemandem was beibringen möchte, etwas schenken möchte, verbal ein Geschenk macht, wenn man das so sagen kann, dann macht es vielleicht Sinn, aus einer Position heraus das zu machen, wo man wirklich das übermitteln kann. Während man im Beratungsgespräch nach systemischer Art, sage ich jetzt mal, sich ja eher zurücknimmt und den Klienten oder die Klientin machen lässt und deswegen es vielleicht hilfreicher ist, da sich zurückzulehnen, und das kann man sehr gut in dem im Stuhl machen. Hm. Oder Barhock, aber wie auch immer, aber da kann man sich halt nicht so zurücklehnen, ja. Genau. Okay.
Ja, das ist aber auch eine gute Überleitung, wenn wir gerade über, ne, wo bin ich denn eigentlich im Raum, reden. Also unser virtueller Raum besteht ja aus mehreren Anteilen, nämlich einmal dem Raum, in dem ich mich tatsächlich physisch befinde als Coach oder Beraterin, und dann der virtuelle Raum, den ich gemeinsam mit meinem Klienten, mit meiner Klientin teile, und dann gibt es noch auf der anderen Seite den Raum, in dem sich mein Coachie, meine Klientin befindet. Wenn ich jetzt nochmal kurz auf den Raum gucke, in dem ich mich physisch in der Präsenz befinde. Wir haben gerade schon über Licht gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass ich dafür sorgen muss, dass ich ungestört bin. Dann spielt aber der Raum selber natürlich auch noch eine Rolle, denn man sieht ja über die Kamera nicht nur mich, sondern auch den Raum, der sich hinter mir befindet. Es sei denn, ich habe einen Hintergrund eingestellt. Also das ist eine Sache, die ja auch funktionieren kann, dass man sagt, man möchte gerne mit einem Hintergrund, also mit einem aktiven Hintergrund, die es bei entweder bei Teams oder auch bei Zoom, die einen zuhauf gibt, arbeiten. Ja. Oder aber man sieht eben den Raum, der sich physisch hinter mir befindet. Und auch da darf ich auf meine Kamera gucken und schauen, was möchte ich denn da eigentlich zeigen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen auch eine Geschmackssache. Möchte ich gerne möglichst viel preisgeben? Von mir möchte ich möglichst einen cleanen Hintergrund haben. Als Richtungstipp vielleicht, wenn der Hintergrund signifikant viel aufregender ist als ihr oder das, was
sehr
man
für Unruhe da ist, ja.
Als ihr selber, genau. oder das, worum es eigentlich in dem Coaching gehen sollte, dann da vielleicht ein bisschen Zurückhaltung. Aber es kann auch ein Opener, eine Öffnung sein, wenn ich als Coachie oder als Klientin vielleicht auch ein bisschen was von dir als Coach sehe, ne, was du zum Beispiel für Bücher im Regal stehen hast oder ein Kunstwerk oder so.
Tatsächlich wird es auch oder wurde mir persönlich zurückgemeldet, wenn ich meinen Hintergrund nicht hatte. Also ich habe sehr viel experimentiert, auch mit Greenscreen und so weiter. Aber dieses Persönliche zu haben, ist wirklich sehr, sehr schön. Also das gibt einem die Möglichkeit, noch schneller Beziehungen aufzubauen, hatte ich den Eindruck. Mhm. Aber es sollte, wie du sagst, jetzt nicht irgendwie sehr unruhig sein im Hintergrund. Also Menschen laufen hin und her oder keine Ahnung, Unordnung sowieso, aber das versteht sich irgendwie von selbst, dass man da Ordnung hält. Und du hast es angesprochen, ja gut, aber man kann ja trotzdem noch irgendwie die Filter machen drüber, ne? Also so ein Weichzeichnungsfilter, ne? Da sieht man aber trotzdem, wenn Leute vorbeigehen und dann denkt man, was ist denn da los, ne? Also vielleicht auch so Selbstverständlichkeiten, die wir gerade besprechen, aber nichtsdestotrotz passiert immer mal wieder, dass wir sowas beobachten. Man kann diese Filter auch nutzen, gerne. Bilder auch nutzen als Hintergrund und so weiter, aber bitte, 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 dann, wenn man sich dafür entschließt, dann sollte man sich auch ein Greenscreen holen. Wenn man mehrere hundert Euro die Stunde nehmen möchte für seine Leistung, dann würde ich persönlich auch erwarten, dass eine gewisse Professionalität da ist, nicht nur inhaltlich, sondern auch so vom Ambiente, von der Person her. Und wenn da dieser schlechte Hintergrund, der immer wieder flackert, ne, weil das Zoom stellt sich oder andere Programme stellen sich ja immer darauf ein, ne, wie verändert sich die Umgebung und versucht das auszuschneiden. Und vor allem, wenn es sehr unruhig ist, fällt es dem Programm sehr schwer, da immer auch die passenden Grenzen zu finden. Und dann bist du einmal halb weg oder dann siehst du trotzdem nochmal halb den Hintergrund oder da läuft mal jemand vorbei und dann sieht man eher die Person und man selber nicht. Ne? Das ist sehr, sehr unprofessionell von der Optik her. Deswegen, man kann sich dann auch gerne mal eben so ein Greenscreen holen, wenn man unbedingt mit Hintergründen arbeiten möchte. Persönlich ist es ganz schön, so wie wir es auch hier vielleicht im Studio haben, wenn man sich vor ein Bücherregal oder so setzt, weil Bücher übrigens auch für die Klangqualität sehr viel Schall absorbieren. Also man sollte auch bei dem, kommen wir wahrscheinlich eh nochmal gleich noch zu sowas, aber das ist sehr gut, damit es auch nicht so halt. Außerdem, es hat etwas Gemütliches, so ein bisschen was von schönen, ich denke da immer so an so Kamingespräche im traditionellen Sinne, dass man irgendwie so zusammen ist und dann man hat nur was so Persönliches. Aber gut, das nur als langer Einschub.
Ja, weil du es gerade noch ein paar Mal angesprochen hast, ich möchte nur mal einen Fokus drauf legen. Also Personen im Raum sind wirklich ein No-Go. Also vor allen Dingen, wenn ich sehe, im Hintergrund läuft eine Person vorbei. Das ist maximal disruptiv, weil das zerstört auf einer ganz großen Ebene, im schlimmsten Fall völlig die Vertrauensbasis, die mein Coachie, meine KlientIn zu mir hat. Ja. Ja, weil ich dann den Eindruck habe, okay, ich bin nicht mehr in einem sicheren Raum und das ist ja die Grundvoraussetzung für das gemeinsame Gespräch, sondern da können andere Leute, da ist irgendjemand dabei, da können andere Leute, ich weiß ja nicht, ist das jetzt die einzige Person, sitzen da noch 30 weitere im Hintergrund? und das ist maximal disruptiv und das darf wirklich, 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 wirklich nicht sein. Also sorgt bitte dafür, dass das nicht passiert, auf keinen Fall.
Ich finde auch, vor allem, wenn man da dennoch irgendwie im Büro unterwegs ist und von dort aus irgendwie seine Coachings oder Beratungsgespräche machen möchte, weil man sowieso den Raum dafür hat, viele haben ja so gläserne Wände. Und man weiß, es ist ja Glas, man hört ja auch nichts und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, es hat was, wenn plötzlich Leute durchlaufen. Erstens, das lenkt ab und zweitens, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht, weil man dann abgeschottet ist, man hat trotzdem so ein bisschen Misstrauen. Ne? Also, da sind ja noch andere Menschen. Ne? Mhm. Und jetzt traue ich mich nicht so sehr, Dinge anzusprechen vielleicht. Also da auch solche Kleinigkeiten und die möglichen, also ich sage ja nicht, dass es so ist, ne, aber die möglichen Auswirkungen mit einzubeziehen, hast du ja schon angesprochen, ist sehr, sehr wichtig.
Genau. So, also,
was haben wir?
Was haben wir jetzt? Wir haben über Ton gesprochen, wir haben über Licht gesprochen, wir haben über unsere Position, genau, die Webcam, über unsere Position im Raum, das, was sich irgendwie hinter uns befindet. Vielleicht nochmal der Minischlenker. Also tatsächlich sind die kleinere Räume besser aufgrund für den Ton und für den Schall, aber auch hier guckt halt, was für euch in eurem Rahmen erstmal möglich ist. Und ansonsten Bücher, Kleidung, also alles, was irgendwie mit Stoff zu tun hat, ist
Wahnsinn. Ja.
Deswegen, viele Menschen nehmen ja Podcasts auch mehr oder minder im Kleiderschrank auf, weil die Audioqualität da sehr gut ist. Macht vielleicht auch spannende Hintergründe, wenn ihr das im Kleiderschrank
Das wäre übrigens
kommt.
Die Alternative gewesen, nicht hier im Studio, sondern da hätten wir uns in meinem Kleiderschrank getroffen.
Ach so, okay.
Nee, du sprichst es an. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, kleiner Tipp, es gibt ja diese externen Kleiderschränke. Also ja diese Ständer da. Ich habe jetzt mir auch so eins geholt, ne? Also geschenkt bekommen sogar. Mega gut. Also, wenn man da so Sachen aufhängt und einfach nur in sein Zimmer schiebt, in dein Arbeitszimmer, macht das einen enormen Unterschied. Und Teppich,
genau.
Bücher, also das sind so Sachen, die man so zu Hause rumliegen hat. Kissen, wenn da ein Sofa ist, ist schon sehr viel geholfen. Ne? Und wichtig ist an der Stelle, achtet auf die Ecken, denn diese Ecken spiegeln das Audio wieder, also reflektieren das Audio sehr stark. Deswegen sind auch gut, wenn man da vielleicht die Dinge positioniert.
Ich muss gerade lachen, weil man natürlich jetzt den Eindruck haben könnte, oha, Kevin und Julia sagen jetzt, ich muss meine ganze Wohnung neu einrichten für Online-Coaching, Online-Beratung.
Die Sache ist, das hat man eh rumliegen zu Hause höchstwahrscheinlich. Also man hat ja gewisse Sachen zu Hause da. Die Frage ist nur, möchte ich mir die Mühe machen und ein paar Sachen vielleicht umstellen? Klar, ist es natürlich Arbeit, ist ja klar. Aber man darf ja nicht vergessen, in welchem Bereich wir auch tätig sind. Vor allem, wenn wir also nicht nur sozial irgendwie in Beratungskontexten sind, sondern vielleicht auch vor allem im wirtschaftlichen Kontext. Ja. Also wer da wirklich Geld verlangen möchte, ne? Ja. Also tut mir leid, aber da kann ich mir doch nicht leisten, dass ich unprofessionelle Räumlichkeiten habe. Außerdem habe ich auch eine Sache erfahren, ist jetzt so ein Bewerbungskontext, aber ich finde, das ist ein dennoch ein schönes Beispiel, um zu verdeutlichen, wie wichtig manchmal auch eine gute Vorbereitung ist. Also ich habe gehört, dass durch die Corona-Zeit und verstärkter Bedarf an Homeoffice-Möglichkeiten es zu einem guten Qualitätssurrogat ist, also etwas, das dir auch geholfen hat beim Bewerbungsgespräch, wenn du beispielsweise ein Greenscreen oder sowas hattest. Weil natürlich müssen dann die Arbeitgeber das ja nicht unbedingt direkt für die Person dann bestellen und so weiter, Kostenreduktion. Aber du siehst auch, dass die Person, dass es der Person wichtig ist, wie sie rüberkommt, dass sie professionell rüberkommt und einem auch sehr gut vertreten kann. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn man ja sonst auch professionell ist, indem man sich gut anzieht und so weiter, warum hört man dann bei sowas auf? Also ich meine, wie gut repräsentiert man seine eigene Marke? Und ist es dann nicht vielleicht auch, vielleicht doch eine gewisse Notwendigkeit, dass man sich da auch Mühe gibt?
Ja, also bei dem Mühe geben bin ich ganz bei dir. Ich erinnere aber nochmal an unsere Zielgruppe heute. Wir wollen ja erstmal eine Möglichkeit geben für Einsteiger und Einsteigerinnen.
Ja, deswegen die Bücher nehmen, die man hat. Weil wenn man keine hat, Kissen nehmen. Du hast absolut recht, viel zu stark schon mal rein. Aber ich denke mal, für die Leute, die auch schon jetzt ein bisschen Erfahrung haben, ist es auch nochmal gewinnbringend. Genau.
Na klar, also, aber wir bleiben aber direkt mal bei der Frage. Du hast gerade auch von dem gesprochen, was ich denn eigentlich anziehe. Also natürlich geht's auch wieder um mich als Person. Und das ist genauso wie in Präsenz, ne? Also wenn ich mir da die Frage stelle, was ziehe ich denn eigentlich an, wenn ich meine Gespräche mache? Diese Frage zählt hier natürlich auch. Da vielleicht noch ein bisschen der Tipp, wenn ihr wahnsinnig aufregende Muster anzieht oder vor allen Dingen sowas wie Haarentritt in ganz klein.
Bitte was?
Haarentritt. So heißt das Muster.
Ach so, okay, das wusste ich noch nicht. Muss ich gleich mal googeln.
Ja, also so ganz, das sind sehr, sehr, sehr kleine Muster.
Ah, ja, genau. Oder Streifen, genau. Das bewirkt ja visuell.
Sowas, genau,
ja.
Oder sowas wie ein Ziersacker zum Beispiel. Dann das macht es sehr, sehr aufgeregt hinter der Kamera. Also gedeckte Farben. Vielleicht kein Neon, aber eher gedeckte Farben machen ein besseres Bild. Damit geht es mir jetzt nicht darum, dass ich sage, hey, ihr sollt euren Stil verändern oder einschränken. Um Gottes Willen, das meine ich damit nicht, nur ein bisschen mit berücksichtigen. Je krasser von den Farben und aufregender von den Farben ihr seid, umso krasser wirkt das natürlich. Also das potenziert sich sozusagen nochmal über die Kamera.
Jetzt bin ich mal provokativ und sage, ein guter Systemiker sollte sich auf jeden Fall verändern und nicht so arrogant sein, er selbst sein zu dürfen, wenn er Beratungen durchführt. Weil wir wissen doch, in der systemischen Welt ist es ja Usus, dass es immer auf den Kontext ankommt und je nachdem können gewisse Ressourcen ziellinig sein oder auch nicht. Und ich spreche es deswegen an, weil ich ungefragt die Rückmeldung in meinen Coachings bekommen habe, als ich meinen Pulli angezogen habe. Also ich hatte meistens ein Hemd an, nur so ganz normal, nur ein Hemd einfach nur an. Und dann hatte ich mal auch einen Pulli an, habe mir aber nichts dabei gedacht. Und da kam sofort direkt die Rückmeldung, also das finde ich, irgendwie fühlt es sich jetzt hier wohler. Also wie, wegen dem Pulli oder was ist da los, ne? Und dann so, ja, das hat eine ganz andere Wirkung, wurde mir gesagt. Und interessanterweise, danach habe ich es mal ausprobiert, noch ein paar Mal öfter, ist es tatsächlich so, ne? Also so ein bisschen so das Stigma oder der Stereotyp, besser gesagt, einer Person, die im sozialen Bereich arbeitet, Rollkragenpulli oder immer so Hemd und darüber ein Pulli. Scheinbar hat es doch eine Wirkung auf die Leute. Andererseits, was ist, wenn du dann im Hochsommer, ne, also wir müssen ja auch die Jahreszeiten mit berücksichtigen, im Hochsommer, wenn alles so warm ist, ne? Und da ist es ja so verführerisch, da einfach nur mal so ein T-Shirt anzuziehen oder sonst was. Aber nichtsdestotrotz, es macht einen Unterschied auch in der eigenen Wahrnehmung, wenn man sich ein bisschen nochmal anzieht, als wenn man ins Büro gehen würde.
Total, total. Also im Prinzip gilt hier genau das Gleiche wie in Präsenz. Also man sollte sich genauso sorgfältig und ausgewählt ankleiden, wie man das auch für die Coaches oder die KlientInnen in Präsenz tun würde.
Und Hose anziehen, bitte.
Ganz genau,
Hose
ganz genau. Das, darauf wollte ich hinaus. Die, es gab ja doch in einigen Bereichen die Richtung, dass man so schön, ne, obenrum Hemd und untenrum entweder gar keine Hose oder Jogginghose oder sowas in der Art. Und bitte tut das nicht. Es macht in eurem Auftreten einen Unterschied.
Vor allem, wenn man, und es passiert immer mal wieder, dass man denkt, man hat die Kamera ausgemacht. Mhm. Aber irgendwie hat man so zweimal zu schnell geklickt und jetzt ist sie wieder an und dann steht man auf und dann hat man im besten Fall eine Hose an. Oder das macht dann halt einfach auch eine gewisse Wirkung. Und apropos Kamera anmachen und ausmachen. Es ist schön, wenn man als Berater manchmal auch die Kamera anlässt und in der Pause aufsteht und geht. Wieso? Weil die andere Person sieht, oh, die Person hört mich, sieht mich nicht. Das gibt nochmal eine ganz andere Möglichkeit der Intimität, weil man weiß, die Person ist weg. Mhm. Also man könnte jetzt 2 Meter weiter stehen und gerade irgendwas sortieren oder sowas in der Art. Aber nichtsdestotrotz, es wirkt anders und man sieht vor allem, wenn die Person wieder zurück ist. Mhm. Hat was, ne? Hat ein bisschen was Natürliches dann. Aber ja. Hose anziehen, sagst du, ist ganz wichtig in Online-Kontexten.
Oder Vergleichbares, aber eine Beinbekleidung.
Ja.
Beinbekleidung ist sinnvoll, genau. Also, jetzt haben wir in der Masse über den Raum gesprochen, in dem ich mich quasi physisch drin bewege und was das somit ausmacht. Gucken wir nochmal auf den virtuellen Raum, in dem wir uns bewegen. Nämlich die Frage, wie komme ich denn da eigentlich mit meinem Coachee oder mit meinen KlientInnen zusammen? Wir haben verschiedene Tools, die über die ich Videocalls ermöglichen kann. Auch hier gab es jetzt über die Pandemie gerade in Deutschland einige gute Entwicklungen. Wir empfehlen euch an dieser Stelle, natürlich könnte man theoretisch auch über sowas wie WhatsApp, also Messenger, WhatsApp oder Threema oder Co. solche Calls durchführen. Wir schränken uns hier aber so ein bisschen ein in der Art und Weise, wie wir interagieren können.
Ja, genau.
Genau. Und daher sind tatsächlich die klassischen Tools, also wie beispielsweise Zoom, sehr bekannt, Microsoft Teams, vor allen Dingen im Business-Bereich sehr, sehr beliebt, AlphaView sind so die großen, die eigentlich auch in Deutschland sehr aktiv sind. AlphaView ist übrigens auch DSGVO-konform und Zoom hat jetzt gerade daran gearbeitet, es gibt jetzt Zoom X, ist gerade ausgerollt und das läuft auf deutschen Servern, also ist da nochmal eine Antwort darauf, auf die
Datenschutzrichtlinien,
ganz genau. Also auch da wird es Möglichkeiten geben.
Würdest du, das ist ja auch so eine spannende Frage, also in manchen Kontexten musst du ja, ne, also wenn du als im Wirtschaftsraum unterwegs bist, gibt es manchmal Vorgaben von Programmen, die man nutzen sollte.
Bei Webex, Big Blue Button und so weiter gibt es auch noch.
Genau. Und wie sieht es aber aus, wenn du die Wahl hast? Mhm. Ne? Würdest du von dir aktiv eine Software vorschlagen oder würdest du eher darauf eingehen, womit sich der oder die Klientin wohlfühlt?
Also das kommt insofern drauf an. Diese Tools sind ja auch kostenpflichtig. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt als Coach mich dafür entscheide, beispielsweise Zoom herzunehmen und ein Zoom-Paket abgeschlossen habe, werde ich möglicherweise eher offerieren für meine Klientinnen, hey, lass uns über Zoom treffen und durchführen. Ich bin der Host von diesen Meetings, weil ich es eben bezahlt habe. Also wir haben zumindest meines Wissens nach aktuell keine Software, die, also bis auf MS Teams, wenn ich eben über Microsoft 365 arbeite, gibt es bis auf MS Teams keine ganz kostenfreie Software, die eben alles anbietet, was ich im Endeffekt brauche. Also sowohl bei Zoom als auch bei AlphaView. Die kosten nicht wahnsinnig viel, aber sie kosten halt trotzdem ein bisschen was. Daher würde ich natürlich das offerieren, was ich auch zur Verfügung habe, aber auch immer in den Austausch gehen mit meinem Coachee und klären, hey, gibt es da, hast du da Präferenzen in irgendeiner Form?
Jetzt mag es ja vielleicht auch ein bisschen übertrieben sein, jetzt nach so langer Zeit hat man sich an die entsprechenden Programme, die du genannt hast, ja gewöhnt. Nichtsdestotrotz, wenn es jetzt ein neues Tool ist, womit man gerne arbeitet in seinen Beratungsgesprächen, als Ergänzung vielleicht auch, sollte, also ich habe eine gute Erfahrung gemacht, gut zugegeben jetzt eher bei mehr bei Trainings, aber dass man da nochmal einen separaten Termin macht. Macht das gerne dann auch noch inklusive des ganzen Pakets, aber dass man nochmal so einen Vorbereitungstermin hat, dass man nicht an dem Tag, an dem gearbeitet wird, sich noch orientieren muss, wie funktioniert alles, wie funktioniert das Tool und so weiter und so fort, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die meisten ja das schon können, aber ich würde es mir auch nicht aus der Hand, ich nehme es mir ungern aus der Hand, selber den Ort zu bestimmen. Wieso? Weil es unsere Verantwortung ja ist, als Berater und Beraterin, einen sicheren Rahmen, einen abgeschotteten Rahmen, einen separaten Rahmen, wie Gerhard Roth sagt, eine Heilungsstätte, jetzt mehr im Therapeutenkontext, aber ein Ort, wo die Leute wirklich abgegrenzt sind, wo sie mental einen Schlussstrich machen können von ihrem normalen Arbeitsalltag und dann was Neues machen. Und das würde ich mir ungern aus der Hand nehmen lassen, weil ich ganz genau weiß, dass es mir die Möglichkeiten bietet, wenn ich eigene Sachen anbiete.
Mhm. Klar. Klar. Zu deiner Frage, ich nehme es nochmal auf zu dem oder Vorschlag des Vortermins. Ich greife da kurz schon mal vor. Mhm. Wenn wir auf den Coachee schauen, also wie kommen wir eigentlich zusammen, bedarf es im virtuellen Raum nochmal ein bisschen einer anderen Vorklärung als in einem Präsenzrahmen. Aber dazu komme ich gleich auch nochmal nochmal wieder zurück.
Okay, was kommt davor?
Naja, wir sind ja erst nochmal gedanklich wieder. Wir waren so bei uns und wo sind wir? Und jetzt sind wir im virtuellen Raum und zum Schluss gucken wir nochmal auf den, wo ist denn der oder die Coachee eigentlich? So,
also ganz anders als in einem richtigen Beratungsgespräch. Schon erst mal auf uns. Ja, genau. Also.
Ja, also entscheidet euch für ein Tool und macht euch mit dem vertraut. Sehr banal. Ich kann jetzt nicht sagen, nehmt auf jeden Fall AlphaView oder Zoom oder. Das hat wieder ein bisschen was auch mit persönlicher Präferenz zu tun. Die haben alle ein bisschen Vor- und Nachteile, aber sie funktionieren alle gut. Also die drei, die ich genannt habe, sind alle sehr, sehr gute, valide Tools, um Videocalls durchzuführen, beziehungsweise virtuelle Beratungen und Coachings durchzuführen. So. Daran angeschlossen ist dann noch diese Frage, hey, wie visualisiere ich denn? Mhm. Ja, also wir sind ja wieder in der Frage im Raum, wenn wir über eine Timeline reden, ich bleib mal dabei. Oder sei es auch einfach nur Notizen oder ein inneres Team oder, wie ich visualisiere. Da habe ich den großen Vorteil, wir steigen da jetzt gar nicht so wahnsinnig tief drin ein, weil darüber könnte ich sehr lange erzählen. Deswegen nur ein kleiner Überblick.
Ja, das ist deine Spezialität.
Deswegen nur ein ganz kleiner Überblick. Ich habe wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten, das über das Internet zu machen. Also wenn ich beispielsweise mit Bildern, mit Bildkarten arbeiten möchte, gibt es ganz große wie Pixabay zum Beispiel oder auch einfach nur eine Bildersuche über Google, die ich der Coachee zur Verfügung stellen kann, mich von einem Bild inspirieren zu lassen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Dann Visualisierungsmöglichkeiten. Bitte besorgt euch irgendeine. Also das ist quasi meine Hauptbitte. Dass ihr genauso wie für Coaching im Präsenz, dass ihr Möglichkeiten habt, Dinge aufzuschreiben, aufzuzeichnen. Also denkt darüber nach, wie möchte ich da gerne arbeiten. Eine sehr einfache Möglichkeit ist PowerPoint. Mal als Beispiel hergenommen. Ne? Ja. PowerPoint ist auch ein Programm, was eben auch die meisten Coachees auf ihrem Rechner haben in irgendeiner Form. Und da kann man beispielsweise über einen geteilten Bildschirm, der Coachee teilt den Bildschirm oder ihr schickt vorab eine Präsentation zu, die vielleicht auch ein paar Rahmenbedingungen, also sowas wie bei Säulen der Identität, da kann man beispielsweise Säulen schon drin haben oder Dinge, die dann der oder die Coachee nur kleiner oder größer ziehen muss. Also so ein bisschen ein Framework, in dem man dann arbeiten kann. Oder auch nur zum Aufschreiben oder um Kreise zu verschieben, irgendwelche Positionen darzustellen. Also da gibt's ein paar Möglichkeiten, die ihr vorbereiten könnt oder auch einfach nur über eine blanke PowerPoint das dem Coachee zukommen lassen könnt. Und die Person kann dann den Bildschirm teilen und dann könnt ihr eben gemeinsam da drauf gucken. Es gibt auch in Zoom beispielsweise die Möglichkeit des Whiteboards. Da könnt ihr dann nämlich auch gemeinsam drauf arbeiten. Es gibt in Teams gibt es diese Möglichkeit auch gemeinsam an Dokumenten. Also da könnt ihr gemeinsam an einer PowerPoint oder einem Word-Dokument arbeiten. Oder wenn ihr quasi einen Schritt weiter nach extern geht, gibt es sowas wie Miro oder Muralboards. Und da könnt ihr dann auch beide gleichzeitig drauf arbeiten und auch sehr große Szenarien im Endeffekt erstellen.
Wenn du Mural erwähnst, dann werfe ich auf jeden Fall Concept Board mit rein, genau. Weil das einer der wenigen Sachen ist, wo ich sagen würde, boah, da gibt's echt eine deutsche gute Alternative, die funktioniert. Also das DGSF-konform und so weiter. DGSF.
Ich wär's auch mal durcheinander.
Oh Mann, DGSF, das ist doch der Verband. DSGVO-konform wollte ich eigentlich sagen. Man kommt durcheinander mit den ganzen Abkürzungen. Aber auf jeden Fall, wenn man sich schon entscheidet, dann eher das. Das wird auch tatsächlich von vielen Unternehmen, größeren Konzernen auch genutzt, wenn es um Online-Arbeit geht. Also die meisten können damit auch schon vielleicht umgehen, im wirtschaftlichen Kontext, sage ich jetzt mal. Und ja, klar, natürlich. Und wenn man auch, weil du Pixabay erwähnt hast, weitere kostenlose, lizenzfreie Ressourcen sind ja nochmal Unsplash und Pexels. Genau. Bei Pexels bekommt man auch Videos. Das könnte deswegen auch interessant sein, wenn man sagt, okay, gut, jetzt habe ich meine Anfrage bekommen. Mein Coachy ist so übrigens auch eine Führungskraft und möchte mich da gerne auch für eine Teamentwicklung haben. Und dann fängt man an, Trainings oder sowas zu geben. Dann ist es natürlich auch gut, also nicht nur gut, das ist ja auch rechtlich so, dass man da Inhalte verwendet, die man auch verwenden darf. Ja. Ich weiß, dass viele Trainer da sehr locker flockig unterwegs sind, tatsächlich in dieser Welt. aber ich finde, man sollte da schon immer auf die Rechte der Personen achten, die eben solche Inhalte erstellen und die man dann auch nutzt für seine eigenen kommerziellen Zwecke. Deswegen wollte ich nochmal so zwei Ideen reinbringen für die Leute, die da lizenzfreie, kostenlose Sachen haben wollen. Informiert euch da aber am besten nochmal.
Genau. Was mir beim Visualisieren noch besonders wichtig ist, ist, dass ihr die Möglichkeit haben solltet, dass sowohl ihr als auch der oder die Coachee an der Visualisierung mitarbeiten könnt, weil ihr sonst die gerade in virtuellen Raum die Herausforderung habt, dass es sehr einladend wirken kann, beispielsweise die Visualisierung ganz als Coach zu übernehmen.
Weil man so erfahrener vielleicht auch ist mit dem Tool und so weiter. Genau. Man so, komm, ich mache das jetzt einfach mal schnell, weil es nicht so gut funktioniert.
Genau, oder eben auch, wenn ich jetzt beispielsweise meinen Bildschirm teile als Coach und da eine Präsentation offen habe. Und dann muss ich ja quasi alles schreiben, weil mein Coach, meine Klientin gar keinen Zugriff darauf hat. Und das ist aber sehr schade, weil ihr euch dadurch eine Interaktionsmöglichkeit benehmt. Ne? Das ist so ähnlich, als würdet ihr das alles in Präsenz auch abnehmen. Also denen nur die Coachy nichts schreiben lassen, nichts hinlegen lassen, sondern nichts hinkleben lassen. Also alles, was ihr da üblicherweise macht, das würdet ihr wegnehmen. Und das ist ja sehr schade. Ein bisschen zu manchmal nicht hilfreich. Denn wenn wir jetzt wieder bei der Frage sind, inwieweit braucht es eine stärkere Einbindung an dieser Stelle? Ja, also lasst bitte die Klienten selber auch mitschreiben, mit visualisieren, was auch immer ihr tut. Was ich auch manchmal schon gerne gemacht habe, ist, wenn wir mal über den Raum sprechen, in dem sich die Coaches befinden, sind also Notizen, die sie dürfen sie sich natürlich sowieso selber auch noch zusätzlich machen oder wenn wir über inneres Team oder auch über Positionierungen im Raum gesprochen haben, dann habe ich sie auch durchaus Stuhlarbeit, genau, habe ich zum Teil auch Sachen auf Kärtchen schreiben lassen und sie bei sich im Raum hinlegen lassen und darauf stellen lassen. Also das sind auch Dinge, die funktionieren können. Nur weil ich sitze, muss es nicht heißen, dass mein Klient, meine Klientin auch die ganze Zeit sitzt, sondern darf sich gerne im Raum bewegen. So, ich komme aber noch mal ganz kurz zu unserem gemeinsamen virtuellen Raum zurück, bevor ich abschließend zum Coachee zurückkomme.
Ja, wir haben ja auch noch zwei wichtige Punkte, die darf man nicht vergessen. Aber erzähl.
Also auch der virtuelle Raum sollte bestehen, sicher sein. Ich habe über das Tool gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, welches Tool ich eigentlich den Zugang bekomme, also Zoom oder AlphaView und eine Visualisierung, die mit dazu gehört. Und jetzt in dem Rahmen möchte ich nochmal überleiten zu dem, wie komme ich denn eigentlich mit meinem Coachee überhaupt zusammen? Also es bedarf, wenn wir das Ganze virtuell machen, meiner Meinung nach nochmal ein bisschen einem umfänglicheren oder einem anderen Vorabgespräch, als wir das machen würden, wenn wir nur in Präsenz unterwegs sind. Denn über all das, über das wir gerade gesprochen haben, das brauche ich ja auch vom Coachee. jetzt muss nicht Coachee völlig sich neu einrichten und Lichtquellen kaufen und so weiter und so fort. Das nicht. Dennoch sind so ein paar Sachen ja schon grundsätzlich wichtig. Also auch der oder die Coachee muss einen Rechner haben, einen Internetzugang haben, brauchen irgendeine Form von Kamera, muss in der Lage sein, dass ich sie oder ihn auch hören kann, sehen kann, etc. etc. Also ihr dürft genauso über die Rahmenbedingungen sprechen, die aus eurer Sicht notwendig sind, damit ein gutes Ergebnis oder ein guter Raum entstehen kann, ein sicherer Raum entstehen kann. Häufig wird es dann ja entweder aus dem Büro gemacht oder auch durchaus von zu Hause. Und da kann ja auch eine Rolle spielen, das hatte ich auch schon mehrmals, dass beispielsweise Kinder reinplatzen, ne? Oder auch nochmal Partner, die natürlich dennoch den Coaching-Prozess unterbrechen können. Ja. Also auch hier macht bitte vorher klar, was es aus eurer Sicht von Coachee brauche, von Coachee-Seite aus braucht, um einen guten, sicheren Raum aufzubauen. Ja. Nämlich genau die gleichen Dinge, die ihr im Endeffekt auch zur Verfügung stellt. Vielleicht ein bisschen runterreguliert, wie ich eben schon sagte, mit Frage von professioneller Ausrüstung und so, kann ein bisschen runter sein. Dennoch, wenn ihr euren Coachee nicht versteht, ist es blöd.
Ja, ich finde es auch sehr hilfreich, an der Stelle immer auch das Wofür bei jeder Aktion zu nennen. Mhm. Die man da ja dem Klienten anbietet. Denn sowas kann ja auch schnell irgendwie überfordernd wirken. Mhm. Also du hast es ja bei mir jetzt ein paar Mal angesprochen, auch während des Podcasts, also plötzlich muss ich so viel machen und so weiter. Mhm. Es wird eher angenommen, habe ich den Eindruck, wenn man immer erklärt, wofür genau das gut ist, und zwar immer für den Klienten oder die Klientin, aber auf welche Art und Weise. Also dass man betont, dass es eben um die Person geht und es wichtig ist, dass die Person oder der Klient, die Klientin den Raum für sich hat. Ich meine, das ist ihre Zeit, das gönnen sie sich selber jetzt gerade. Und dann sollen sie das auch gerne für in dem höchsten Ausmaß tun können, wie es überhaupt möglich ist. Deswegen wäre es empfehlenswert, wenn jetzt nicht unbedingt die Kinder, wenn die Kinder vielleicht eine andere Betreuungsmöglichkeit zu dieser Zeit zumindest haben, also für eine Stunde oder so, oder wenn die Kinder im Bett sind. Das ist auch gerne als Zeit vorgeschlagen von vielen Eltern, die Beratungen machen, habe ich den Eindruck zumindest, dass sie eher abends das wollen, wenn die Kinder im Bett sind, und meist so zwischen, also ab 7 Uhr oder so. Ne? Aber das kann man ja auch dann machen, das ist das Tolle, ne? Wenn man online unterwegs ist. Aber gut, weiter.
Genau, also für den und die Coachee hat es natürlich den Vorteil, dass sie höchstwahrscheinlich einen sehr viel geringeren Anreiseweg haben. Im besten Fall nur entweder auf die Arbeit oder zu Hause. Mhm. Und ich habe eben auch schon ganz am Anfang angesprochen, dass ich natürlich aus einer größeren Sicherheit heraus agieren kann, weil ich im gewohnten Umfeld bin. Das kann hilfreich sein. Manchmal aber auch nicht. Na, also es kann auch schön sein, wenn man sagt, hey, ich komme mal aus meiner völlig gewohnten Umgebung raus und bin in einer ganz anderen Umgebung, um an meinen Themen zu arbeiten. Also hier gibt es auch keine Aussage von per se, das eine ist besser oder das andere nicht. Was ich euch aber empfehlen möchte, ist, macht euch die Umgebung zunutze. Also wenn ihr einmal entweder im Vorabgespräch oder auch gerne zu Anfang eures ersten Treffens, genau wie du gesagt hast, entweder gibt es einen extra Termin oder ihr macht euch erstmal nochmal mit der Technik vertraut oder schaut euch ganz ohne, dass ihr schon euch um irgendwelche Anliegen kümmert, sondern erstmal auf der technischen Ebene ein bisschen ausprobieren, gucken, hey, funktioniert das alles, damit ihr nachher, wenn ihr es dann wirklich durchführt, auch entspannt im Prozess drin sein könnt, ohne auf die technische Ebene so stark gucken zu müssen. Und da könnt ihr auch vorab natürlich Wünsche oder eben auch klare Rahmenbedingungen, nämlich im Sinne von sei alleine, sei in einem sicheren Raum. Oder auch die Frage, zum Beispiel habe eine Kamera. Und es gibt auch Angebote im Bereich, großen Bereich von Online-Beratung, wo man textbasiert arbeitet, hat man natürlich keine Kamera, auch nicht mal Audio. Dies ist ein anderes großes Thema, um das es heute ja nicht im Schwerpunkt geht, aber das gibt es ja auch. Ja. Ne? Aber da für euch am Anfang festlegen, auf welche Art und Weise möchtet ihr miteinander arbeiten.
Genau.
Und da kann man auch am Anfang schon mitgeben, hey, was braucht es denn aus deiner Umgebung so? Also du als Coachee, sitzt du gut? Befindest du dich an einem guten Ort? Hast du genug? Das ist übrigens auch für dich als Coach. Hast du was zu trinken dabei?
Verpflegung.
Genau, ja, genau. Verpflegung. Vielleicht ist nicht das große Mittagessen direkt davor, aber dennoch vielleicht irgendein Snack, wenn der Blutzucker abrauscht oder vor allen Dingen etwas zu trinken. alles, was man so braucht. Und ihr könnt als Coach euch natürlich auch an der Umgebung bedienen. Also wenn ich als Coach deine Wohnung sehe, kann ich da natürlich auch schon Hypothesen drumherum bilden. Oder auch sagen, hey, wenn ich jetzt in Übungen reingehe, Methoden reingehe, kann ich mich direkt konkret auf Dinge beziehen. Also wenn es zum Beispiel um Arbeit mit Ankern geht, ja, kann ich jetzt sagen, hey, ein Gegenstand, ich sehe, ich hatte das bei einer Klientin, die hatte so einen quietschpinken Buddha, der sich mit auf dem Schreibtisch stehen und der fiel schon sehr ins Auge über die ganze Zeit hinweg und den haben wir nachher als eine Ankerfigur genommen, auf die sie sich immer wieder zurückbeziehen konnte, weil er sowieso auf ihrem Schreibtisch einen sehr prominenten Platz eingenommen hat. Das als Beispiel. Das geht in dem Fall etwas leichter, als wenn wir uns in Präsenz unterhalten.
Stichwort Störung. Also manchmal kann man es ja nicht vermeiden. Mhm. Also man kommt irgendwie nicht von der Arbeit los. Das hatte ich auch ein paar Mal. Man hat es versucht, aber Alltag kommt halt mal dazwischen und man ist noch im Büro und man möchte das Coaching oder die Beratung gerne wahrnehmen und macht es halt vom Büro dann aus. Und da gibt es vielleicht nochmal Kollegen oder Kolleginnen, die dann ab und zu noch sehen, oh ja, da ist sie, er oder sie noch, da frage ich mal schnell was nach oder ich klopfe mal an, weil ich nicht weiß, dass die Person ja da nicht zur Verfügung steht und dann gucke ich mal rein. Und ab und zu kommt es ungewollt zu diesen Unterbrechungen. Was ich sehr charmant finde, ist, also sowas kann man dann nicht mehr vermeiden, ist ja klar, passiert mal. Wie geht man dann damit um? Ich habe für mich da mal rausgenommen, weil es mich am Anfang so ein bisschen irritiert hat, weil ich mir noch am Anfang des Ganzen war und ein bisschen unsicher war. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja jetzt aber nicht so prickelnd, wie komme ich ja wieder rein und so weiter. Ich habe dann irgendwann mal für mich gefunden, dass die perfekte Gelegenheit, nochmal zusammenzufassen, zu paraphrasieren. Also nee, ist kein Thema. Nimm dir die Zeit. Falls es länger dauert, ist auch nicht schlimm. Sag mir nur kurz Bescheid. Ne? Dann mache ich auch eine kleine Pause. Und dann kommt die Person wieder und sagt so, bevor wir hier weitermachen, einfach nur, damit ich gut abgeholt bin. Ich fasse mal gut zusammen hier, wie ich es verstanden habe. Und du kannst mir da bei der Gelegenheit gleich sagen, ob ich das gut verstanden habe. Wunderbare Gelegenheit, aus einer verzwickten Situation noch was Gutes rauszuholen, wie ich fand. Aber gut, ich wollte dann nochmal, du hast ja gesagt, es ist wichtig, Verpflegung zu haben. Mhm. Also, dass man auch so ein bisschen so abhakt, hast du genug zu trinken, fühlst du dich wohl und so weiter und so fort. Selber schon die Arbeit gemacht hat, also sich schon vorbereitet hat vor dem Termin und nichts. Dann fragt ja, ich gucke auch mal, ob ich hier nochmal genug zu trinken habe. Es gibt ja noch etwas, was man in der Vorbereitung machen sollte, was enorm wichtig ist im Online-Kontext. Wenn es emotionaler wird und man das abfangen möchte, ist es in Präsenz manchmal einfacher, weil die Person nicht plötzlich verschwindet. Mhm. Aber im Online-Kontext, was angesprochen, Internetverbindung ist weg, Person ist weg, war ein sehr emotionaler Moment gerade. Und man will die Leute dann auch nicht alleine lassen damit. Hat man dann auch noch eine Nummer parat, erstmal für, genau, für den Klienten oder die Klientin, die sie anrufen kann oder man selber auch anrufen darf. In solchen Fällen hat man das abgeklärt. Und vor allem in einer ganz speziellen Situation habe ich auch die Nummern, also die wichtigen Nummern von bestimmten Instituten
also, darf ich direkt mal nachhaken? Ja, ja. Werd ruhig ein bisschen konkreter. Wenn du sagst, bestimmte Institute, frage ich mich, was meinst du damit?
Institute denn? Ja, dazu wollte ich auch gleich kommen. Also die Frage ist, wenn ich das nicht mehr tragen kann, das Ganze, dann habe ich ja meistens vor Ort meine Leute, die ich anrufen kann. Also vielleicht bestimmte Psychotherapeuten oder Kliniken. Also ich rede jetzt wirklich von Extremsituationen. Da sind wir mehr vielleicht auch in eher den sozialen Beratungsbereich oder vielleicht auch therapeutischen Bereich. Da habe ich meistens die Nummern an der Hand für meine eigene Umgebung. Aber jetzt ist jemand in Hamburg oder Berlin und ich sitze in Frankfurt. Sich da mal vielleicht ein paar Minuten vorher Gedanken zu machen, zu googeln, wen könnte ich da anrufen, um eine zusätzliche Ressource zu ermöglichen, die ich normalerweise anbieten kann, aber in dem Fall nicht. Ja, also wie kann ich mir diesen Pferdefuß da wegmachen lassen? Also Kliniken beispielsweise, manchmal auch Ordnungsamt, je nachdem, in welchem Kontext man tatsächlich unterwegs ist. Natürlich auch das Jugendamt, also ich rede jetzt nicht vom wirtschaftlichen Kontext, ich glaube, das versteht sich von selbst, aber von familiären Kontexten, die etwas schwieriger sind und man macht Online-Beratung. Sollte da irgendwas sein? Man hat ja auch eine gewisse Pflicht, die man da ausüben muss, und man braucht die entsprechenden Nummern von der jeweiligen Stadt oder jeweiligen Bezirk an der Hand, die man dann gegebenenfalls kontaktieren kann oder anbieten kann der Person, ne? Mhm. Damit sie sich nicht noch in ihrem Zustand der emotionalen Achterbahn da jetzt nochmal informieren muss, wen erreiche ich dann, ne? Weil dann wird die Erfolgswahrscheinlichkeit geringer, dass die Person das tatsächlich dann auch tut. Solche Institute, so nenne ich das mal, also Anlaufstellen ist vielleicht ein besseres Wort.
Ja. Neben den Anlaufstellen vielleicht noch einen Schritt zurück. Also natürlich oder höchstwahrscheinlich habt ihr auch Kontaktdaten von dem oder der Coachie sowieso. Und das empfiehlt sich aber auch zu haben, damit ihr eben Bescheid sagen könnt oder sie Bescheid sagen können, wenn es irgendwo eine Herausforderung gibt, man sich verspätet. Das ist im Grunde auch nochmal ähnlich zu Präsenz. Also habt mehr als einen Kanal und sprecht möglicherweise auch darüber, was ihr macht im Gespräch, wenn die Internetverbindung abbricht. Also, dass klar ist, okay, das ist jetzt einfach nur ein technisches Problem und ich bin gleich wieder da, damit ihr dann wieder einen Kontakt zueinander aufbauen könnt und nicht so ein bisschen ratlos in eurem jeweiligen Raum sitzt und euch fragt, was auf der anderen Seite los ist. Also da empfiehlt es sich auch einmal drüber nachzudenken vorher und das abzuklären.
Genau. Vielleicht auch eine Person aus der Familie, die man da auch kontaktieren kann, wenn irgendwas ist oder sonst was, also wenn tatsächlich mal, ich sag mal ganz salopp, die Kacke am Dampfen ist, finde ich persönlich, so viele Kontakte wie möglich an der Hand zu haben in diesem Online-Kontext sehr gut, weil als Berater oder Beraterin hat man da eine gewisse Machtlosigkeit, die mit dem Online-Kontext einhergeht. Man ist nicht da, man kann nicht dabei sein oder man kann da nicht irgendwie helfen und man braucht andere Menschen vor Ort, die das für einen übernehmen. Und da ist es, finde ich, hilfreich, aber vielleicht ist es einfach nur eine persönliche Art, da so viel wie möglich mir selber an die Hand zu geben, damit ich mich auch sicher fühlen kann und überhaupt bereit bin, auch Sicherheit auszustrahlen.
Dennoch als Disclaimer, wir reden hier jetzt über Extremsituationen, weil ich wäre möglicherweise irritiert, wenn du ein Coaching mit mir einfach so führst, ja, so ein berufliches Thema. Wenn man sagen würde, kann ich bitte auch noch die Telefonnummer von deiner Mutter haben oder so.
Nein, aber es hören uns ja auch einige zu, die aus dem sozialen Bereich sind. Es gibt auch viele Therapeuten und Therapeutinnen, die auch online Therapiesitzungen machen. Und da ist man eben auch mit solchen Situationen, also hat man mit solchen Situationen gerne mal zu tun. Deswegen wollte ich das erwähnen. Ich persönlich bin da immer gerne vorbereitet, auch wenn ich Coachings gebe, da immer alles an Hand zu haben. Wobei ich dir recht geben würde, ich frage da jetzt nicht wenn ich jetzt nicht einen begründeten Grund habe, nach der Telefonnummer von Papa und Mama. Also das stimmt schon, aber ja. Gut. Ich sehe Blick auf die Uhr. Wir reden ja auch schon ziemlich lange. Wir haben eine Menge umrissen. Ich würde mal kurz zusammenfassen, du ergänzt. Also wichtig ist natürlich, Online-Kontext ist wie Präsenz.
Nur anders.
Nur ein bisschen anders. Man kann vieles übertragen. Aber eins ist sicher, man muss sich vorbereiten. Genauso wie man sich in Präsenz vorbereiten würde, muss man sich auch online vorbereiten. Man braucht auch eine Umgebung, die man sich einrichten muss. Also man braucht eine gewisse Räumlichkeit, die am besten Fall abgeschottet ist, wo keine Störungen dazukommen, wo man auch wirklich reden kann, ohne dass jemand mithören kann. Man braucht entsprechende Gerätschaften, einen guten Laptop, Kamera, Mikrofon extern am besten, Kopfhörer, damit eben keiner mithören kann, Lichtverhältnisse, externe Lampen, nicht vom vom Fenster sitzen. Und gute Hintergründe im Sinne von nicht störfrei. ordentlich. Der Klang sollte in diesem Raum auch sehr gut sein. Also im Sinne von, es sollte nicht so stark hallen. Es empfiehlt sich, da ein paar Sachen drin zu haben. Das Schöne ist, es reichen auch Alltagsutensilien aus. Sowas wie Bücher oder Kissen, Sofas, Teppiche. Damit ist schon sehr viel geholfen. Man sollte auf sich selber auch achten. Wie sitzt man? Will man stehen? Hat man genug Verpflegung? Hat man das, was wir gerade angesprochen haben, entsprechende Nummern vielleicht am Start, die man da im Vorfeld recherchieren muss? Hat man die entsprechende Software auch, um die Gespräche durchzuführen oder die begleitenden Interventionen durchzuführen? Und so weiter und so fort. Was habe ich vergessen?
Vorgespräch noch. Also mit dem
Coach. Das ist ja unwichtig. Ja, genau. Klar, natürlich, also sehr wichtig.
Genau, im Vorgespräch über die Rahmenbedingungen sprechen. Und es kann ja auch sein, dass ihr das Vorgespräch schon genau mit im Setting durchführt, indem ihr dann auch nachher das Coaching durchführt. Also dann kann man auch schon mal ein bisschen in quasi da die Rahmenbedingungen direkt am Patientenleben sozusagen direkt mal ein bisschen abklären und abklopfen, dass das Ganze funktioniert und was man dafür braucht. Genau. In Summe kann man sagen, ich meine, wir haben jetzt schon lange drüber gesprochen, also es ist ein großes Thema, was auch noch viel, 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 viel mehr bietet jetzt in der Frage, welche Tools in welchem Kontext zur Visualisierung, was ist eigentlich das Online-Systembrett und wie funktioniert es und so weiter und so fort. Da verweisen wir euch gerne an beispielsweise unsere Schulungen des Online-Systembretts, die wir auch anbieten und auch ein bisschen Mut. Also meine große Empfehlung in dieser Sache ist, probiert es aus. Wie so häufig ausprobieren. Sucht euch Kollegen, Kolleginnen, Freunde, mit denen ihr euer Setting mal ausprobieren könnt. Und dann könnt ihr aber auch schon starten.
Okay, dann meine letzte Frage. Mhm. Was ist noch eine Sache außer ausprobieren, die die Leute mitnehmen sollen, wenn es um Online-Kontext geht?
Ich denke, es ist eine Sache, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte. Also auch wenn ihr denkt, ich werde es später möglicherweise nicht tun oder ich fühle mich wohler, wenn ich die Sachen in Präsenz mache. Nichtsdestotrotz wird es meiner Meinung nach in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. Also wenn ihr euch gut aufstellen möchtet, dann beschäftigt euch zumindest mal, also nur die Empfehlung, beschäftigt euch zumindest mal damit. Wir hoffen natürlich sehr, dass so etwas wie die Pandemie mit dem Lockdown nicht nochmal passiert, aber wir können auch nicht sicher sein. Und dann seid ihr einfach gut für die Zukunft aufgestellt und könnt zumindest auch sagen, aus folgenden guten Gründen möchte ich es nicht tun, aber dann habt ihr auf jeden Fall eine Basis und könnt, wenn es irgendwie ein Notfall ist, trotzdem auch switchen. Ja, wenn zum Beispiel jemand ein Bein gebrochen hat und nicht zu eurem Termin kommen kann, könnt ihr es auch virtuell machen und so weiter und so fort. Also es gibt euch, denke ich, mehr Flexibilität. Also probiert es aus,
da sind wir
um wieder zurückzukommen.
Ja, falls ihr dennoch Fragen habt, weil wir sehr viel angesprochen haben, auch an Gerätschaften und so weiter und so fort, dann könnt ihr uns diese auch gerne nochmal stellen oder wenn ihr Wünsche habt, vielleicht nochmal in einem Punkt mehr Informationen zu liefern, vielleicht auch als Podcast. Die E-Mail findet ihr in der Beschreibung der Folge. Julia, vielen lieben Dank für die, ja, fast schon eine Stunde und 40 Minuten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit dir dieses Thema zu beleuchten, weil viele Leute eben nicht die Möglichkeit haben oder vor dieser riesen Herausforderung stehen, jetzt muss ich online beraten, was mache ich? Mhm. Und ich glaube, dieser Podcast ist schon meine erste Hilfe in so einer Situation. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein konnte.